Landstreich.
Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts.
Folge 30. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier, ich muss es zugeben, mal wieder in der Projektscheune oder in die Projektscheune, um es richtig zu sagen. Tatsächlich haben wir diesmal auch das Mittagessen ausgelassen. Und dieses das hier von rechts und links bei mir kommt, kommt von den Brots, namentlich der Marina und dem Pretrag, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, richtig. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, genau. Und im Normalfall oder bisher immer in den anderen Folgen lasse ich die Gäste erklären, woher wir uns kennen. Jetzt bin ich gespannt, was die Antwort sein wird oder die Antworten.
Ich weiß es sehr genau. Benja, ich weiß nicht, ob du es weißt. Du kannst es gar nicht wissen. Du hast dich nämlich mal wieder gedrückt an diesem Samstag, an dem Freunde von uns nach Umzugshelfern gefragt haben. Und die Freundin des Freundes von uns damals ist ja zufällig deine Schwester, Elmar.
Verrückt.
Ja, und da sind wir uns beim Umzug, sind wir uns doch über den Weg gelaufen, ja.
Das war.
Wir haben ganz im privaten Rahmen, eigentlich durch Zufall, sind wir da aneinander geraten im positiven Sinne, kistentragend, hoch und runter und so, gell? Beide recht ehrgeizig, Elmar und ich, wie gesagt, du warst schon nicht dabei.
Ich
an diesem Samstag, an dem so Privathilfe ging, im privaten Rahmen. Er hat vermutlich mal wieder ganz wichtige Dinge im Büro getan. Und dann haben wir doch festgestellt, dass wir irgendwie doch viele Themen haben. Und fanden uns ganz gut, glaube ich, so. Und haben dann auch viel gequatscht zwischen den Hauseingängen und den Türen, Treppenaufgängen.
Genau. Eine Wahrheit ist, dass die Marina eigentlich das Treppenhaus direkt buchen wollte für ein Shooting, weil es ihr so gut gefallen hat.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich hätte tatsächlich eine andere Geschichte erzählt. Ich hätte gesagt, wir haben uns ganz kurz an der Tür in eurem neuen Breadquarter kennengelernt, weil ihr, glaubt, von meiner Schwester wusstet, dass ich euch gegenüber wohnte damals, inzwischen nicht mehr.
Ja.
Aber wir uns so aus dem Augenwinkel immer gesehen haben und ich habe einmal, glaube ich, Hallo gesagt und mir gesagt, ja, hallo, eigentlich. Und
ach, aber ich glaube, das ist das so, die richtige Geschichte.
Wir wollten aber nicht einfach rüberrufen, hey, Silvios kleiner Bruder. So irgendwie.
Ach, war das so rum? Ich dachte, erst kam der Umzug.
Nee, ich habe gerade überlegt, wo ich das zeitlich einordnen soll. Also war es der Umzug zuerst oder war es, dass Elmar bei uns in der Tür stand und reingewunken hat? Und
also ich möchte mal so sagen, ja. Also ein guter Geschichtenerzähler würde jetzt sagen, es gab sehr viele Verbindungen, von denen wir nichts wussten. Ja. Vis-à-vis die Nachbarschaft und dann eben auch Treppenhäuser und Umzugsaktionen. Und ja, klar, natürlich wussten wir von Silvana, dass du beruflich auch in einem ganz kreativen Setting unterwegs bist. Aber wie so oft, Stuttgart, Dorf und Stadt in einem, es dauert dann manchmal eine Weile.
Obwohl wir nur 50 Meter entfernt waren.
Ja.
Nicht mal.
Ja,
stimmt, am Anfang schon. Also ich habe Studio Brot, die sitzen da, Hauptstädter, bei dir ums Eck, hin und her. Das verspiegelte Fenster kannte ich schon. Mhm. Genau, aber das war immer so, ja, vom E, die kennen sich hier, mega lustig. So, und dann, das war so die Info. Und ich dachte, wir hätten da schon mal auf jeden Fall einen kurzen Moment gehabt, weil ich dann dachte, so, ist jetzt auch dämlich.
Ich erinnere mich nicht. Aber auch für Elmar mussten wir es von der Hauptstelle in die Tübinger Straße starten. Ja. Merkst du das gerade?
Ja,
obwohl direkter Anwohner der Tübinger Straße. Wir mussten die Kurve einmal kriegen quasi, ja, um damit
schönes
es dann läuft. Ja.
Aber wir haben die Kurve gekriegt.
Ja, haben wir.
Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Mal Studio Brot fallen lassen. Für die Menschen, die uns zuhören, die kriegen ja immer ganz verschiedene Charaktere aus meinem persönlichen Netzwerk. Es gibt nachher noch eine Neuerung. Mitgeteilt, jetzt seid ihr nicht aus dem Sportsektor sozusagen, aber Studio Brot. Ihr backt ja auch nicht in dem Sinn.
Jein. Also eigentlich ist der Typ zu meiner Linken hier, Benja, nicht nur mein Co-Founder, also nicht nur Mitgründer von Studio Brot und Kommunikationsdesigner, sondern tatsächlich auch passionierter Bäcker. Ja? Also Studio Brot ist eine Werbeagentur, weißt du ja schon immer. Werbung, fetzige Reklame. Am liebsten Brandings, aber natürlich auch Markenkommunikation. Also so die Dinge, die wir in unserer Vergangenheit in Festanstellungen in diesen vielen Agenturen getan haben. Nämlich entweder from scratch oder in so einem Redesign-Prozess an so einem Corporate oder dann eben begleitend Kampagnen und Co. Das tun wir jetzt seit unserer Gründung nach wie vor. Studio Brot kommt aber tatsächlich aus dem Gedanken heraus, dass Pedger im Tal der Verzweiflung irgendwann bei einer dieser letzten Agenturen, bei denen wir in Festanstellung waren, aus Verzweiflung angefangen hat, Brot zu backen. Ja, du weißt ja, wie es ist. Du kennst es. Man ist an so einem Punkt manchmal, wo man gar nicht mehr so richtig weiß, heute Morgen, wer, ich, wo, Schnee, warum und so. Und dann hat Predi angefangen, Brot zu backen in der Küche. Ja,
weil fürs Schreinern hatte ich keine Werkstatt.
Ja,
ja, klassische Schreiner
nicht mehr am Rechner, ja. Hier nicht so geil wie deine, deswegen war ich auch so beeindruckt hier von dieser Trennwand mit dieser Schiebetür hier in deiner Projektscheune, dass du die einfach selber kurz gebaut hast. Also dafür hat's ja bei uns nicht gereicht, Peter.
Ja, Handwerk. Also irgendwas musste in die Hände und es war in dem Fall der Teig. Und einfach Brot angefangen zu backen. Und dann plötzlich kam Corona und haben eigentlich alle Brot gemacht, alle Sauerteigbrot.
Mhm. Da hab ich und Bananenbrot.
Bananenbrot.
Ja. Und Peter hat aber einfach hartnäckigst diese Starter, die bei uns in der Küche standen, gefüttert. Das kam mir immer vor wie so eine Tamagotchi-Nummer. Ja. Man kippt da irgendwie Mehl rein und dann war so ein kleines Thermometer daneben, Luftfeuchtigkeit, Zimmertemperatur. Das war mir irgendwie too much. Also während er das gemacht hat, ja, irgendwas mit den Händen und irgendwie fernab von diesem Job, der uns da echt an den Rande der Verzweiflung tatsächlich getrieben hat. Also lange Nächte, viele Pitches, man wusste nicht mehr so richtig, was machen wir da und geht das jetzt so weiter? Und während eben Peter Brot gebacken hat, habe ich da immer so skizziert, wie da so die perfekte Agentur sein müsste. Dachte ich, wüsste ich. Damals. Heute bin ich schlauer. Und dann irgendwann mal haben wir entschieden, hey, weißt du was, wir kündigen jetzt einfach, wir probieren es jetzt. Wir probieren es jetzt selber, alleine. Und wie heißt die Nummer? Und wirklich der Kontext dann auch. Und natürlich schon auch metaphorisch gesprochen, ohne jetzt da das Ganze zu bedeutungsschwanger aufzuladen. Es war wirklich so, dass wir gesagt haben, am Ende eint ja dieses Brotbacken und dieses Werbersein wirklich die Nummer, dass man mit simpelsten Zutaten geile Kommunikation kultiviert. Ja, wir füttern Brands, wir füttern, reichern deren Kommunikation an, ja, und backen da zusammen geile Pläne, ja, lassen da Pläne aufgehen, sorgen dafür, dass es gut riecht, dass Menschen Bock haben auf das Produkt, die Marke, was auch immer. Und so wirklich kam dann diese metaphorische Parallele zustande mit, eigentlich ist es wie beim Brotbacken, ja, so.
Schön. Gar nicht mal so doof. Ich heiße jetzt inzwischen nicht mehr so, aber ich hieß ja schon mal Bursche Productions. Das war auch Elmar Burke, wie der Schwabe sagt, obwohl er Berg sagen würde. Und der Till Schenk, daraus wurde Bursche. Und alle dachten immer, wir haben das irgendwie, weil wir zwei Jungs waren. War gar nicht so. Und die Idee kam mir aber irgendwann nachts nach 10 Stunden Fahrt in Südfrankreich an einer Mautstelle. Da war auf einmal der Gedanke, aber ich finde immer schön, wie dann so Sachen zusammenlaufen, ja. Und dann im Zweifel auch Sinn machen. Marina hat ja gerade hier von der Wand in meiner Projektscheune gesprochen. Und wir hatten ja eingangs, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, wir haben die Scheune nicht und heißen nicht so, weil das irgendwie, also wir sitzen mit unserer Firma hier inzwischen jetzt in einer Scheune, aber das ist mehr Glück als Verstand. Wir verkaufen es natürlich als große Strategie.
Natürlich.
Es hört auch keiner den Podcast, von dem her alles gut.
Also besser könnte das konzeptionell nicht laufen.
Genau, aber das tatsächlich auch ein blindes Huhn und so weiter. Und ein anderer Punkt, den ich noch habe, ich habe mit der Maike tatsächlich mal in einer Spinnerei auch ein Konzept entwickelt. Work-Work-Balance, weil mich irgendwann Work-Life-Balance, wo das mal kurz so trendy durch die Gegend fest ist, so angenervt hat. Und dann weil andersrum, wo ich die Maike kennengelernt habe, habe ich einen Radladen saniert damals. Nicht handwerklich, sondern betriebswirtschaftlich. Und dann kam sie samstags manchmal mit und hat Helme verkauft und kassiert. Und hat dann gemeint, weil sie da auch schon in der IT war, dass sie es geil fand, eben haptisch das Geld zählen, abends Kasse machen, gucken, dass alles stimmt. Manchmal hat es auch nicht gestimmt, dann muss man einen Fehler finden und so weiter. Also haptisch was zu tun. Und dann habe ich gesagt, eigentlich wäre es doch geil, du hast deine Freizeit als Freizeit und machst Work-Work-Balance. Also die Wette war eigentlich, dass man an 4 Tagen in der Woche genauso produktiv sein kann wie an 5, wenn man sozusagen, wenn man nur vorm Rechner sitzt beispielsweise, dann einen Tag handwerklich was tut.
Ja.
Wir glauben immer noch dran, aber wenn man zum Schreiner geht, Arbeitssicherheit, Maschinen und so weiter, das heißt, ein Riesen-Act, das für einen Tag hinzukriegen, bevor es produktiv wird, aber an für sich, glaube ich, so einen Tag was anderes machen, deshalb fühle ich dich sehr.
Könnten wir aber vielleicht auf nicht deutschem Boden so durchführen? Ich spreche jetzt mal nur Serbien und Griechenland an einmal, also wenn das wieder für euch in Frage kommt, da gäbe es natürlich Betriebe, wo das so ganz ohne Probleme ginge. Also würde ich jetzt mal so pauschal. Finde ich ja geil. Hatte ich auch mal so eine Idee im Kopf, und zwar wollte ich unbedingt renovierungsbedürftige Objekte, du weißt schon, diese Nummer mit Italien vertickt da irgendwie Buden für einen Euro, so, die sehen halt aus wie Sau, und aber super Lage und so. Und da habe ich mir dann gedacht, da muss doch irgendwas gehen, und da dachte ich dann damals, wir machen das so, dass wir aus so sanierungs- und renovierungsbedürftigen Objekten einfach so eine Work-Balance-Geschichte machen. Also ja, komm hier in Urlaub und arbeite aber mit. Weißt du, ein bisschen ins Klima, ins Land, bevor es Skandale gab. Ja, für Menschen, die sonst in Büros sitzen und so gar nichts mit den Händen tun, ja, und sich da einfach austoben und wirklich so dieses, ich schaffe und ich baue was, so ein bisschen in Anführungszeichen Männerspielplatz-mäßig. Hm. IKEA hätte der Sponsor sein sollen. War alles schon, haben wir uns alles schon gut überlegt. Und dann hätte man da quasi Steinchen auf Steinchen wieder back to the besinn dich mal auf das, was sonst noch so und außerhalb von deinem.
Ja, und wenn du den ganzen Tag Excel-Tabellen schubst, ich finde schon, bei so einer Wand, man sieht die halt.
Ja,
also das ist ja auch immer das Erlebnis, dass man also das Ergebnis sehen kann.
Also
die Wand beeindruckt
mich wirklich. Also vor allen Dingen, also Patrick, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen beleidigt und enttäuscht, weil warum haben wir denn 3 Jahre gebraucht, um diese Schiebetüren-Elemente da unten reinzukriegen, die wirklich auch unten viel zu wackelig sind? Die brauchen da echt eine Schiene, eine Laufleiste, einen Stopper, irgendwas. Und der Elmar hat jetzt hier, wie lang hast du gebraucht hier von der Idee bis zur Umsetzung für diese Wand mit Schiebetürelement?
3 Tage.
3 Tage.
Aber da bin ich auch ein bisschen Profi, muss man dazu sagen, weil ich möglichst versuche, also wir sind umgezogen und die, so wie es jetzt da steht, von Einzugstag an hat 2 Wochen gedauert. Also die Küche hat noch ein bisschen gebraucht, bis sie kam. Und dann am Wochenende durchgeschafft, weil ich es halt weghaben will. Und weil ich dann Angst habe, wir haben uns über eine Küchenfront, die nicht dran ist, unterhalten, weil bei mir der Effekt genau der gleiche wäre, dann wird's liegen. Und das weiß ich und versuche mich immer davor zu kriegen.
Das liegt aber natürlich auch daran, dass als wer auch immer da oben Geduld verteilt hat, du wahrscheinlich mit dem Bike gerade irgendwo, keine Ahnung, auf welchem Weg unterwegs warst. Aber Geduld, die Eigenschaft habe ich auch, deswegen macht es mich auch wahnsinnig. Vor allen Dingen dann, wenn du gepaart bist mit jemandem, der dem Perfektionismus so frönt, dass er alles noch zum 18. Mal ausmessen möchte. Oder vielleicht noch einen zweiten Preisvergleich, was die Materialien angeht. Also das ist wirklich, ist mein Tod eigentlich.
Ja, du lachst. Ich wollte gerade sagen, für alle, die nur zuhören können, die guckt in eine bestimmte Richtung.
Ja.
So, jetzt habe ich mir eigentlich, oder ihr habt mir schon eine, ich habe jetzt so Framing-Fragen so ein bisschen in dem Fortgang mit drin. Aber eine ist sozusagen, wo ihr herkommt, haben wir ja schon so ein bisschen skizziert, aber wo kamt ihr da an, wo ihr jetzt seid? Gibt es da so ein, also ihr hattet das Schlüsselerlebnis hin und her, Brot backen, dann lass kündigen, aber es gibt ja meistens auch noch so ein bisschen, das war ja dann das Initialerlebnis, sage ich mal, aber es gibt ja manchmal noch so eigentlich den Impuls, den man hätte sehen können, der vielleicht schon ein Jahr vorher war.
Ja, ja. Also ich glaube, da muss jeder ein bisschen für sich sprechen, weil wir uns ja auch zu einem späteren, also logischerweise nicht mit Beginn unseres Berufslebens irgendwie kennengelernt haben. Aber
ihr dürft auch 2 Antworten geben.
Ja, also weil ich glaube wirklich, es ist unterschiedlich. Also ich komme ja aus einer selbstständigen Familie, also wenn auch nicht Werbeagentur und Branche ganz anders, also Gastronomie. Aber, und ich bin der Überzeugung, dass das viel mit einem macht. Also man muss nicht aus einer Familie umgeben von Selbstständigen kommen, um selbst vielleicht Avancen zu haben, selbstständig zu werden. Aber das tut schon was mit einem. Ich bin auch der Überzeugung, dass man da, wenn es gut läuft, eine andere Arbeitshaltung etabliert. Man kriegt es vorgelebt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Unfassbar viel Zeit in Arbeit und immer Vollgas, immer rein da. Genau, das ist so ein bisschen mein Kontext, und dann wollte ich aber nach dem Studium gezielt da mal raus und bin dann wirklich durch Zufall in der Werbeagenturenwelt gelandet, ja. Und da war es dann so, dass ich relativ schnell, vielleicht sogar in der ersten Agentur schon gemerkt habe, der Job taugt mir, der Kontext taugt mir, aber so dieses unternehmerische Konstrukt da drumherum taugt mir nicht, ja, also aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das wollte ich dann aber nochmal verifizieren, weil, hey, sei nicht so, ja, auch arrogant irgendwie auf eine Art, ja. Also du bist jetzt in einer Agentur, kleiner Pimpfi hier irgendwie, gerade mal fertig studiert, also 2 Praktika, eine Trainee-Stelle, um Gottes Willen, also wie lange man da unbezahlt gearbeitet hat, damals. 2000 irgendwas. Also auf jeden Fall ist es lange her, aber da war ja, es war ja schon krass, ja. Also da hast du dich ja wirklich von Agentur zu Agentur mit Praktika im Gepäck und dann eben Trainee stellen und dann Junior Trainee und dann irgendwann raus da aus dieser Maschinerie und wirklich als Texterin da an den Start zu gehen. Naja, und dann bin ich in die zweite Agentur gegangen, die und da habe ich Pedja kennengelernt. Ich als Texterin, Pedja war da schon eine Weile, und da waren wir aber gar nicht beruflich, hat man uns da gar nicht in eine Unit geschmissen, sondern wir waren da beide im Grillen. Und da konnte ich dann wieder verifizieren, ja, nach wie vor, der Job ist es, der Kontext ist es, aber mir stinken so viele Dinge im Arbeitsalltag, die am Ende natürlich mit der Entscheidungsgewalt der Menschen in Führungspositionen zu tun haben, dass ich das dringende Bedürfnis habe, da selbst Einfluss drauf nehmen zu wollen. Also bei mir war dieser Gedanke wirklich schon immer da, aber klar, mit Vorsicht zu genießen. Erstmal ein bisschen angucken, was läuft da, wie funktioniert die Branche, die Welt und kann ich das überhaupt verändern und ein betriebswirtschaftlich funktionierendes Unternehmen irgendwie führen, ja, in dem Umfeld. So, und es war schon immer da und das habe ich dann natürlich, die Gedanken habe ich mit Pedja geteilt und dann haben wir einfach entschieden, nach der dritten gemeinsamen Station, also wir waren in drei Agenturen zusammen, in einem Anstellungsverhältnis, immer als Text-Art-Team. Und nach der dritten, letzten bei Jung von Matt, da wollte Pedja unbedingt nochmal zurück, weil er in Hamburg an der Alster gestartet hat, seine Karriere, und unbedingt nochmal verifizieren wollte, dass die Jung von Matt immer noch Jung von Matt ist und wir das irgendwie zu zweit auch hinkriegen. Und nach der dritten Station, das war auch wirklich richtig, richtig, richtig geile Zeit bei Jung von Matt, richtig coole Leute kennengelernt, geile Jobs gemacht. Aber auch,
kennen wir uns ja auch ein bisschen.
So ja,
ein bisschen.
Ja. Aber auch da war dann wieder der Punkt. Also bei mir wieder, ich weiß gar nicht, ab wann oder wie viel der bei dir da. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, dass du schon selbstständig warst, direkt nach dem Studium. Da waren ja die Mädels bei uns im Büro recht überrascht.
Kurz mal ein halbes Jahr. Auch
eine witzige Story, ja.
Naja, also ich hatte ja wirklich so, als ich den Job angefangen habe nach dem Studium, habe ich gesagt, okay, es gibt drei Wege für die Zukunft. Der erste Weg ist, ich werde Geschäftsführer von der Agentur, in der ich dann bin.
Na klar, logisch, so fängt ja jeder an.
Nee, also, man muss nein, die Ziele haben.
Ja, ja. Naja, das ist so der Endpunkt von der
Karriere. Kette
quasi, ja. So. Entweder ich schaffe das, dann der zweite Weg wäre, auf Kundenseite zu gehen, weil irgendwie, okay, nach einer gewissen Zeit irgendwie Kundenseite besser, gechillter, mehr Kohle, was auch immer, whatever.
Gutes Leid.
Und Alter. Die dritte Version ist, ich habe meine eigene Agentur irgendwann so. Und das waren die drei Wege. Und jetzt bei den ganzen Agentur-Steps davor, bei Jung von Matt war es dann so, okay, hey, die Dinge, die nerven mich einfach abartig, wie diese Konstrukte laufen, wie es für Kunden ist, wie es für die Kreativen ist. Zu viel Wasserkopf irgendwie, Abstimmung mit 10 verschiedenen Leuten. Im nächsten Meeting sind wieder 10 andere drin. Man dreht sich im Kreis und landet immer am Anfang.
Eigentlich also, generell nur
genau,
Meetings.
Genau, kostet unglaublich viel Geld, aber bringt niemanden weiter. Den Kunden frustriert. Gut, die großen Kunden juckt es nicht, weil sie irgendwie ein großes Budget reinkippen. Aber die Kreativen frustriert es halt voll. Sie haben keinen direkten Kontakt zum Kunden. Das heißt, man spürt nichts so. Mhm. Und man kommt halt dann, man kriegt so flüsterpostmäßig die Infos und kommt einfach nicht voran.
Also und, das waren eigentlich unsere Gespräche dann beim Brotbacken, dass man einfach wirklich immer eruiert hat, wie müsste in einer perfekten Welt das Konstrukt von so einer Werbeagentur sein? Warum ist es so wichtig für Kreative zu fühlen und zu hören, was die Menschen da sagen? Und wieso ist es auch wichtig, dass die Menschen, von denen ich da spreche, nicht nur ein Sprachrohr in der Verlängerung auf ihrer Seite haben, sondern irgendwann muss der Moment kommen, wo ich das direkt von dir höre, weil es essentiell ist für das, was dabei rauskommt, ja? Und solche Dinge, wo dann einfach klar war, okay, das funktioniert vielleicht einfach nur in groß nicht so, aber dann wussten wir schon, ja, nee, das hat ja in klein auch schon nicht funktioniert. Also wir waren in Agenturen, die waren 30, 38 Mann-Frau-Betriebe, 100 und dann eben noch größer. Also ich meine, egal wo, es hat nicht funktioniert und das muss ja einen anderen Grund haben. Genau, und so wuchs dann einfach die Idee, es einfach selbst zu probieren, weil, auch wenn wir viele schwäbische Eigenschaften sehr lieben, dieses immer nur meckern und halt gar nicht selber probieren, ist halt auch schwierig irgendwie, ja. So, quasi.
Aber es soll kein Jung von Matt-Bashing sein, oder? Also tendenziell, die sind halt groß. Ich sag auch,
die haben ihre Berechtigung, alles gut.
Besten Kollegen, die haben mehr als ihre Daseinsberechtigung. Also wie viel Inspiration wir da, also da muss man auch vielleicht noch im Nachklapper sagen, Riesenfans von der ganzen Nummer, keine Frage. Also wir kennen beide, glaube ich, die Vita von Jean-Rémy und Holger, also auswendig irgendwie, gell? Klar, du hast dann Jean-Rémy auch kennengelernt, Dirt und so, also so ein paar riesige Namen in dem Konstrukt. totale Motivation, also absolute Spirit Animals. Aber ändert ja nichts dran, dass eben im Tagesgeschäft oder im Ablauf da mittlerweile für uns Dinge anders funktionieren müssen. Jetzt aus der Warte der Kreation kommt. Ja, wir waren ja nicht in der Position, die jetzt da...
Nee, voll eben. Aber ich sage auch immer, zu 95% bin ich niemand für einen Konzern. 5 würde ich offen lassen, weil ich es noch nie probiert habe.
Ja.
Deshalb kann auch sein, und es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, wie der Konzern gestrickt ist. Aber jetzt darf ich auch ein bisschen öffentliche Hand miterleben. Bei uns in der Kundenschaft oder auch bei der Maike, die Company ist ja auch gewachsen. Und es ist einfach nachher so, wenn halt dann auf einmal 450 Leute da sind, machst du halt auch eine Regel für den Urlaub für 450 Leute.
Logisch.
Und das mag ich ja bei uns auch. Wir sind jetzt 5. Dann sage ich so ganz ehrlich, ja, es steht im Arbeitsvertrag Urlaub bis März. Aber wenn du sagst, du planst dieses Jahr den großen USA-Urlaub und du nimmst die Woche halt mit in Juni, kriegt man das irgendwie noch hin. Weil ich das selber schätze, als Freiheit so, zu sagen, hey, der Handwerker kommt halt dann unpünktlich, wenn er unpünktlich kommt. Mhm. Und solange das geht in dem Kontext, fein. Aber mit dem Bewusstsein für 450 Leute kannst du wahrscheinlich nicht mehr so machen. Und blöderweise macht immer der es am meisten ausnutzt, die Regeln für alle anderen. So, deshalb würde ich nie einem Konzern oder einem Großen unterstellen, mit denen hatten wir ganz oft zu tun, dass sie so geworden sind, weil sie Bock hatten, scheiße zu werden, strukturell in Anführungszeichen. Sondern weil es das dann halt bedingt und dann... Ich glaube, die kotzt es auch manchmal selber an. Also ihr wart ja auch interne, in Anführungszeichen, hat es auch angekotzt, dass es so langsam war. Also die machen das ja nicht mit voller Freude. Glaube ich zumindest.
Voll, voll. Wobei das jetzt natürlich auch, also klar, die Reglementierungen sind was anderes als Prozesse im Projektverlauf. Also so sehe ich das jedenfalls. Dass man das irgendwie angleichen muss ab einer gewissen Größe, ist auch total klar. Mhm. Aber vieles von dem, was wir tun, hat aus meiner Sicht was mit Haltung und Arbeitskultur zu tun. Und das wiederum hat ja gar nichts mit,
ja. Genau, aber da würde ich tatsächlich sagen, du darfst gern fertig reden, ich wollte mich nur melden.
Nee, du hast es schon verstanden.
Haben es auch die uns zuhören verstanden. Nee, genau, aber im Endeffekt, man muss sich auch seine Berechtigung holen, warum es Studio Brot braucht. Ja. Weißt du, ich meine, also das aus Dingen, die, also es gibt genug, darf ja auch TV-Signale produzieren, es gibt genug Produktionsfirmen, die riesig sind, die das können, keine Frage, die können Olympia machen und so weiter. Mhm. Und ich sage aber auch, mit dem Ansatz, den ich fahre, glaube ich halt, dass ich mit weniger Mitteln mehr rausholen kann, so wie ich es mache. Und da ziehe ich ja meine Berechtigung raus. Wenn du sagen würdest, okay, eigentlich machen wir genau das Gleiche wie die anderen, nur kleiner.
Ja.
Dann würde ja also der USP fehlen und irgendwie so die Berechtigung zu sagen, okay, uns braucht es schon auch auf der Welt.
Ja.
So würde ich das sehen. Also sonst müsste ich ja jetzt nicht auch noch eine Agentur anfangen. Also ich habe immer noch ein Klamottenlabel in der Schublade liegen, wo ich eine Idee zu habe, die man mit viel Forschung umsetzen könnte, wo ich aber auch sage, jetzt einfach nur irgendwo was draufdrucken. Braucht's das noch, wo wir wissen, dass Textile Waste das größte Problem ist? Nee, braucht's nicht. Also wenn, muss es halt der Schuss werden. Den kriege ich halt nicht hin, außer ich hätte jetzt 1 Million übrig.
Ja, klar.
Aber das hält mich immer ab zu sagen, also ja, ich habe es hier irgendwo mal drauf gedruckt auf ein T-Shirt, um zu sehen, wie es aussieht, aber an für sich hält mich das immer ab zu sagen, okay, mit voller Überzeugung da rausgehen, wird man wahrscheinlich auch noch ein paar T-Shirts verkauft kriegen, schwerer Satz, aber braucht es jetzt nochmal ein Klamottenlabel? Eigentlich ja nicht.
Ich glaube, bei der Agenturbranche ist so ein bisschen, also wenn man die letzten Jahre so die Entwicklung sich anschaut, also es ist schon die Tendenz eher dahin, dass Agenturen kleiner werden, mehr mit Freelancern arbeiten, in Kooperationen mit anderen zusammenarbeiten. Diese großen Geschichten, die sind, man merkt es daran, wie viele aufgekauft werden gerade. Ja. Das funktioniert nicht mehr so in diesem Riesenkonstrukt. Also ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Das zeigen auch Agenturen wie Anthony, die für jedes Unternehmen irgendwie eine eigene Agentur quasi ausgründen. Viele Inhouse-Agenturen, ob es jetzt...
Aber kann man sich Inhouse so befreien? Also weiß ich immer nicht. So kennen wir und kamen wir auch arbeiten zusammen, dass ich ja immer sage, ich habe ein Projekt und für das Projekt staffe ich das Team, wo ich glaube, das bringt die Superpower. Und frage euch dann, habt ihr Bock da drauf? Habt ihr Kappa? In dem Moment, weil ich glaube, also es menschelt ja immer und tendenziell hat man dann auch ein Gefühl, also hast du ja vorhin gesagt, du ja auch schon so ein bisschen ein Gefühl für den Kunden und sagst, okay, das könnte matchen. Da könnte man eine Power entwickeln, da braucht es genau die Köpfe, aber es könnte auch so, weil tendenziell glaube ich einfach, auch wenn ich jetzt auf Produktionen gucke, klar, am Essen kann scheitern, wenn die Leute hungry sind. Mhm. Aber eben auch, wenn halt die Crew vibet, hast halt das geilere Ergebnis. Komplett, und du kriegst halt einfach einen geileren Rohstoff raus. Und das ist so ein bisschen, habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber wo ich jetzt sagen würde, kann Inhouse-Ausgründung, also hängt man da zu arg in dem Netz drin, das Große
mitbringt. Aus meiner Sicht macht man sich da natürlich einfach. Ja. Und natürlich ist es auch ein kostenmäßiger Move, den man da fährt mit dem Inhouse. Also denken die dann immer alle, das ist für mich zum Beispiel ein Schritt zurück. Es gab ja eine lange Zeit, in der große Unternehmen Inhouse-Agenturen hatten, die gibt's alle nicht mehr. Das hat einen Grund. Ja. Also Inhouse, das ist für mich nochmal was anderes als jetzt dieses Beispiel, wo extra Agenturgründungen laufen auf einen Kunden oder dass es dann so Team X oder sowas gibt. Ja, also wie dem auch sei. Aber so ein bisschen, ohne jetzt hier, nicht, dass wir hier zufällig on the go unsere Positionierung irgendwie ausarbeiten, aber im Sinne von das Gleiche wie die anderen, es ist schon das Gleiche wie die anderen. Ist vom Kern her, es ist schon Kreation, ja, also das, was wir da tun. Aber eben in einem, in Anführungszeichen, anderen Kontext, und damit meine ich natürlich kürzere Wege, Nahbarkeit, Erreichbarkeit, Verständnis natürlich in der Tiefe, das nochmal anders, das sind alles die Dinge. Also wirklich, da spielt die Rolle, dass man näher dran sitzt und damit tiefer rein kann und damit natürlich im Ergebnis mit einem Team, das ganz anders vibet auf diesen Kundenteam und Agenturteam, natürlich ein viel krasseres Ergebnis kriegt. Das ist einfach so. Also da kann mir jeder erzählen, was er will. Zwei feste Überzeugungen bei mir schon immer. Die ersten 5 bis 10 Minuten sind entscheidend. Mögen wir uns nicht. Und selbst wenn du mich nicht magst, hast du das Gefühl, ich kann das, was ich tue. Ja, und hast du das Gefühl, ich stelle die richtigen Fragen und verstehe das. Ja, also gab schon Situationen in meinem Leben mit irgendwelchen Senior-Geschäftsführern, die mich gefragt haben, wie ich jetzt auf die Idee komme, was über Portalfräsmaschinen schreiben zu können. Ja, ob ich Maschinenbau studiert hätte. Und am Ende war das eine total geile Zusammenarbeit. Und das hat mehr als nur funktioniert, weil die gemerkt haben, da sind Leute, die haben Bock drauf. Und am Ende, ob es eine Portalfräsmaschine ist oder ein geiles Fashion-Label, das ist nicht eure Sorge. Das ist unser Job. Ja, deswegen machen wir den. Und ich für meinen Teil liebe den deswegen auch wegen der Abwechslung und diesen temporär kurzen, sehr intensiven Deep Dives. Ich weiß dann immer auch schon alles gar nicht mehr, aber ja. Und das mit dem Team, was du sagst, ist natürlich der zweite wichtige Punkt. Und Petter, das, was wir in letzter Zeit viel haben, Austausch mit Agenturen, die nicht in Deutschland sitzen, wo es total normal ist, dass die Basis, die feste Einheit, eine kleine Einheit ist, so wie du sagst, wie ihr jetzt 5 Leute, ja, wirklich maximal, und der Rest läuft über ein arschgeiles Freelance-Netzwerk, und so kaufst du dir natürlich für jeden Job wirklich auch den oder die Expertin ein, die du gerade brauchst, weil es gibt diese Generalisten mit diesem ganzen Quatsch, den es da draußen gibt, den wir berücksichtigen müssen. Da kann es die Generalisten gar nicht geben mit dieser Tiefe an Wissen, die man braucht. Und deswegen, ja, wir nennen uns gerne Generalisten, aber ich glaube auf einem wirklich oberflächlichen Level von, wir haben halt ein Verständnis in verschiedenen Bereichen und kriegen es hirnmäßig gut zusammen. Aber es macht doch viel mehr Sinn, dass ich den krassen Webdeveloper reinhole, wenn ich weiß, es ist ein krasses Projekt, wo jetzt viel performativ, SEO, keine Ahnung, was da alles laufen soll, dann hole ich natürlich die Menschen rein, weil dann ist es nicht einfach ein Kommunikationsdesigner, der auch ein bisschen Webdesign kann. Weil es halt Perlen vor die Säue wäre, ja? Da nicht die richtigen Leute in Kombination. Wann brauche ich denn einen UX-Designer? Wann brauche ich den nicht oder sie? Weißt, also, weil die sind ja sonst immer da. Und immer da heißt Kosten, Wasserkopf, Apparat riesig und so weiter.
Aber spannender Punkt, ich glaube nämlich auch, dass wann setze ich die ein, ganz oft halt auch das Thema ist, dass man in dem Kontext dann lernt, habe ich mit einer anderen Messebauagentur, die haben dann immer so, und jetzt brauchen wir noch Video. Dann sage ich, boah, frag mich doch gern bitte 2 Steps vorher, dann könnte ich dir sagen, wenn du gescheit Video willst, musst bei deinem Messeaufbau darauf achten, dass da eine Kamera stehen kann, weil sonst wird's halt scheiße. Weil die dann sagen, okay, jetzt haben wir unser Setup, so wie wir es immer machen würden, und jetzt brauchen wir noch Video. Nee, wenn ihr einmal vorher fragt, ich will gar nicht mitreden bei eurem Konzept, ich will nur sagen, halt mir den Platz frei.
Ja.
Dann kriegt man ein geiles Video hin.
Das ist natürlich auch ein Klassiker, dass man so die Projektbedingungen irgendwie so erst on the go mitkriegt und dann denkt, ja, also so richtig, richtig geil.
Ja, aber man lernt ja, glaube ich, von Projekt zu Projekt dazu.
Auch,
Und weiß dann im Zweifel, komm, lass den mal kurz mit an den Tisch, auch wenn ich den eigentlich erst in 8 Wochen brauche.
Ja.
Aber vielleicht hat der eine Anmerkung, die alles verändert. Und ich, da ist ja Generalist sein, glaube ich, dann der Vorteil zu sagen, ich habe es auf dem Schirm.
Genau, das meine ich so. Auf so einem Level, ja.
So, aber und dann, klar, wenn es dann spezifischer wird, aber ich glaube schon, also dieses Wann ist bei uns bei Projekten ganz oft einfach das Thema, so wann stelle ich welche Frage, und das hat halt dann im übernächsten Schritt auf einmal wieder einen Impact.
Aber das kommt ja auch dem zugute, beziehungsweise es kommt ja auch daher, dass du deine Kunden und Kundinnen irgendwann kennst.
Kennst, klar.
Du checkst irgendwann, du bist viel näher dran, Elmar, du checkst irgendwann, wer ist es, er, sie, es, was auch immer, ja. Ah ja, das sind die, also letztes Mal war es so, aha, den biete ich doch dieses Mal so und so. Hm. Und dann freuen die sich. Die freuen sich, weil da jemand sitzt, der ganz klar mitdenkt, der es gecheckt hat. Bei denen, für die, die sind für dich nicht irgendein Projekt, das mit einem Briefing auf deinem Tisch landet und dann läuft es halt irgendwie durch und du weißt doch gar nicht, wie der Mensch am Ende der Kette im entscheidenden Stühlchen da überhaupt aussieht oder was. Das spielt doch gar keine Rolle. Und so ist es bei uns ja auch. Und das ist ja das, wo wir merken, hey, da gab es einen Moment in unserem Leben, da herrschte viel Frust irgendwie. Man hat wirklich, es war wirklich ein Weg herauszufinden, warum, ja. Also ich war an einem Punkt, wo ich überlegt habe, hey, vielleicht ist der Job halt doch nichts. Hm. Vielleicht bin ich halt nicht Konzept- und Texterin und dann muss ich halt doch was anderes machen. Um dann festzustellen, nee, der Job war gar nie das Problem. Hm. Der Kontext war das Problem oder wie die Dinge laufen oder warum sie so lang oder warum wir nicht anfangen, Kunden davon zu überzeugen, dass es auch anders gehen würde, warum wir nicht anfangen, also diese ganzen Agenturen jetzt, um wieder zurück auf Jung von Matt zu kommen, die haben doch die geilste Entstehungsgeschichte überhaupt, ja, ich meine, da gibt's Bücher drüber, ja, das sind Phänomene, Momentum, ja, also da rastet man ja aus, wenn man sich das alles reinzieht. Und dann sitzt du aber da und fragst dich, wo ist es? Wo ist dieser Zauber irgendwie? Und dieser Zauber, von dem ich spreche, den gab es früher auch, weil die Menschen mit den Verantwortlichen an einem Tisch saßen. Da gab es Kontakte, man mochte sich, man hatte Spaß zusammen, man ist irgendwo hingeflogen. Also das sind zwischenmenschliche Beziehungen, die da entstehen und die das dann alles tragen. Und klar, dann wächst es irgendwann und dann ist das alles toll und alle haben Erfolg und schöne Wohnungen in Berlin und so und alles cool und so. Aber wie soll ich damit, ja? Also für mich, als Kreative sind ja Opfer ihrer selbst. Die leben ja für die Utopie von, ich rette die Welt durch geile Werbung, die ich mache. Das ist so ungefähr. Oder ich mache sie geiler, schöner. Die Menschen kaufen mehr, riechen besser, fahren geilere Autos, wie auch immer, ja? Und diesen Idealismus, den muss man füttern. Ja? Den muss man wirklich kultivieren. Und wenn man das nicht mehr schafft, dann verliert man die Leute. Nicht nur auf der eigenen Seite, sondern auch gegenüber. Und das, glaube ich, ist sowas. Und wir sind wirklich, und es ist voll viel Arbeit. Sich, die Leute füttern, die Kunden voll.
Ich wollte es gerade sagen, wo du sagst, da gibt's Bücher drüber. Jetzt mache ich da diese Selbstständigkeit oder das Unternehmertum ja auch schon 2-3 Tage. Und es gibt ja dann so schöne Konzepte wie Fuck-Up-Nights und so weiter, dass man auch mal übers Scheitern, aber das sind ja ganz oft so die alltäglichen, wo man dann denkt, so, wo ist eigentlich unser Momentum gerade so?
Ja.
War es das schon? Habe ich es nicht gesehen, hin und her? Also das fühlt sich ja ganz oft in der Nachbetrachtung. Ich habe das ganz oft, dass jemand sagt, so, bei dir läuft es ja nicht. Ich sage so, ich habe voll gehasselt dieses Jahr. Das hat sich gar nicht angefühlt. Ich habe gerade so alles im Griff behalten.
Mhm. Das ist ja beruhigend, dass du das auch sagst. Wie hast du überhaupt angefangen, Emma? Was hast du überhaupt
ich davor gemacht? Die Fragen.
Ja, aber ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, schon als du die erste Frage gestellt hast, dass ich weiß, ich habe dich das schon mal gefragt, aber warst du mal in so einer klassischen Agentur?
Nee, gar nicht. Ich habe auch nichts mit Medien gemacht. Ich bin tatsächlich langweiliger. Ich habe Kaufmensch gelernt, Einzelhandelskaufmann.
Ach stimmt,
wir haben über
Businesspläne und so gesprochen. Ja, ja.
Genau, und dann habe ich dual studiert, weil ich, also während ich Kaufmann gelernt habe, wollte ich noch Radprofi werden. Da musste ich irgendwann einsehen, dass es da schon talentiertere Menschen auf der Welt gibt. Dann habe ich dual studiert, auch im Radkontext. Das lässt sich bei mir nicht leugnen. Und habe da parallel bei einem Carbon-Startup angefangen, so nebenher ein bisschen. Und habe da einen Businessplan geschrieben, den bei einem Preis eingereicht. Dann bin ich da Zweiter geworden mit dem Geschäftsmodell, das ich da gebaut hatte. Habe darüber meinen Lehrauftrag gekriegt an der dualen Hochschule, was ich jetzt seit 12 Jahren mache. Und bin dann aber, habe dann saniert, habe ich vorhin gesagt. Habe danach dann über ein Beratungsprojekt, weil ja BWLer, im Sportmedienkontext war ich dann tatsächlich noch mal ein Jahr lang bei den Ligen dabei, die Filmfußballspiele zu Analysezwecken. Und dann war sozusagen, kannst du dir nicht vorstellen, ganz das und das zu übernehmen? Dann habe ich gesagt, dann will ich mehr Kohle. Und dann habe ich gesagt, ja, aber unsere Gehaltsgefüge ist, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ganz raus. Und dann war für mich klar, rein gehe ich nirgends mehr.
Selber.
Und dann hatte ich einen Moment mit dem Heiko Krelle, der ist ja auch noch Gesellschafter hier. und mit meinem damaligen Mitgründer, dem Nicolas Limmeroth, einen Matchplan gegründet, weil der Heiko, TradeArt sagt jetzt nicht vielen was, aber Schräglage sagt im Stuttgarter Kontext entweder gastronomisch oder clubtechnisch Leuten was, gibt es aber noch viel Boards-Geschichten und so weiter, also 16, 17 Firmenbeteiligungen. Dann war klar, die haben alle einen Bedarf, wenn wir da eine kleine Agentur bauen, dann kann man das ja sozusagen intern. Wobei Volcom Europe macht halt Volcom Europe Werbung, die nehmen ja nicht die kleine Agentur vom Vertriebsarm. So, und ich und der Nicolas, ich hoffe, es ist nicht schlimm für ihn, wenn ich das so erzähle, aber wir sind sehr unterschiedlich. Ich würde nie sagen, dass er ein Arschloch ist, sondern wir haben halt nicht gewiped in der Unterschiedlichkeit, sondern wir haben gerieben. Ein halbes Jahr lang, und das haben wir dann wieder abgebrochen, dann haben wir Simply Create gegründet. Der Heiko ist immer noch Gesellschafter bei beiden Agenturen. Wir kommen inzwischen auch wieder klar. Und dann habe ich aber in dem Moment erstmal gesagt, wir machen alles so weiter. Also ich habe versucht, Social Media Marketing zu machen und so weiter, Grafikerin hin und her. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, irgendwie so unter einem Kreativen, der das anleitet, nur BWL-technisch im Griff zu behalten, bringt halt nichts. Und habe tatsächlich ein Jahr vor Corona, 2019 hatte ich mein schlechtestes Jahr. Da habe ich nämlich betriebsbedingt gekündigt. Weil da hatte ich auch einen, der hat ein bisschen Social Media gemacht, aber konnte programmieren. Der konnte aber nur WordPress und nicht Typo 3. Ja. Und dann bist du nämlich auf Projekten, was wir vorhin so angeschnitten haben, wo du sagst, naja, ich weiß, ich habe eine Typo 3-Seite, die könnten wir auch weiterentwickeln, wenn man ehrlich wäre. Aber man sagt, na, aber wir bauen lieber eine neue WordPress-Seite, weil ich muss den ja, ich muss den ja bezahlen.
Ja, genau.
Und dann berät man eigentlich schon nicht mehr ehrlich. Das hat mich genervt. Und durch dieses, ich mache jetzt Marketing, habe ich, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht, aber tendenziell habe ich ganz viel aus meinem Netzwerk eher zugeschlossen, weil das haben die Leute einem nicht gesagt, dass sie das doof finden oder so. Aber gesagt, gut, wenn der das jetzt auch macht, das ist ja mein Geschäftsfeld, dann machen wir das halt immer so. Das war jetzt keine Abwehrhaltung in dem Sinn, aber es war schon so, dass da eher ein bisschen...
Naja, man fand es jetzt nicht ganz so fetzig.
Ja, nicht fetzig, sondern einfach so, ja, nee, dann hole ich mir den jetzt aber nicht unbedingt dazu, wenn er im gleichen Feld unterwegs ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, was kann ich denn gut? Und ich sage immer, ich kann eigentlich nichts richtig gut, außer Netzwerken. Das kann ich, würde ich ganz, ansonsten bin ich Generalist. habe auch ein Verständnis für vieles, aber ich kann dir kein Video schneiden. Ich kann dir auch meine Kamera halten, aber ich bin nicht der geilste Kameramann und so weiter. Also die Felder, die ich da bespiele, verstehe ich schon, aber so, ich kann auch sagen, gefällt mir nicht und haben über das und das nachgedacht, gestalterisch, aber ich kann nicht gestalten, ich kann auch keinen geilen Text schreiben und so weiter. Aber ich kann vielleicht einen guten Text erkennen.
Ja.
Also so in der Richtung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nochmal Schritt zurück. Hatten wir ja eh reduziert. Dann kam Corona. Dann war ich eigentlich happy, weil ich das Level schon einmal durchgespielt hatte und so runtergefahren habe, dass es mich erstmal nicht komplett aufgestellt hat. Viele Unternehmerfreunde, die gesagt haben, oh Gott, wie geht's weiter? Und hin und her. Ich war so, vor mal gucken, ist jetzt nicht geil, aber mich zerlegt's gerade auch nicht, weil es mich davor halt fast zerlegt hatte. Genau, und dann habe ich da tatsächlich das erste Mal einen öffentlichen Auftrag gewonnen, der mich im ersten oder anderthalb Corona-Jahren halt schon ganz gut getragen hat. Und dann hat dieser Produktionsmedienbereich extrem an Fahrt aufgenommen. Aber auch da, das habe ich nicht gelernt, da war ich halt. Darf inzwischen krasse Produktionen leiten, aber habe das jetzt nie von der Pike auf gelernt. Ich würde sagen, ich mache da einen ganz, ganz guten Job, glaube ich. Sonst würde ich nicht so viel gebucht werden. Aber es ist jetzt nicht, was ich, dass ich da eine krasse Ausbildung als ausgebildet bin, als Einzelhandelskaufmann und habe BWL mit ein bisschen Sportgarnierung studiert.
Mhm. Und dann wie viel das Geschäftsjahr sind?
Das ist jetzt tatsächlich mein, das Fünfjährige habe ich verpasst. Sind jetzt bei 6,5 dann bald.
Ja. Ja, 7 ist dann Pflicht, Emma.
Ja. Bisschen verrückt.
Krass, ja.
Fühlt sich irgendwie crazy an so.
Das ist lustig, dass du das sagst, auch den Punkt, den du ganz relativ zu Beginn gesagt hast, so man hasselt so vor sich hin und merkt gar nicht so richtig. Ich habe Peter am Wochenende Bilder von Büro, vom Breadquarter in der Tübinger Straße gezeigt, weil ich irgendwie dachte, ja komm, scheiß drauf, jetzt mache ich halt auch so einen Jahresrückblick. Ich will jetzt halt auch so was Emotionales und klar, zwischendurch muss auch auf jeden Fall jemand flennen und das Gesicht so ein bisschen zerquetschi, also irgendwie so richtig emotional. Und da schreiben wir dann drauf irgendwie Brot sagt bye und danke und so weiter. Hab's natürlich nicht hingekriegt, weil auch da sind wir an dem Punkt, ich bin halt keine Social-Media-Person in dem Sinn, dass ich jetzt wüsste, wie man ein geiles Reel da auf die Schnelle, also ich weiß es schon, aber setz es mal um irgendwie. Auf jeden Fall dachte ich dann, also jetzt fangen wir mal hier mit Handy aufräumen an, Bildergalerie aufräumen, also in so Alben, überhaupt mal die Bilder, Studio Brot. Hey, und wie ich das so gemacht habe, stelle ich plötzlich fest, dass im Januar 24, also zu Beginn des letzten Jahres, dieses Büro einfach gar nicht so aussah. Da waren einfach leere Wände, da hing kein Bild, da war kein beleuchtetes Sportschriftzugteil, da waren nicht die Supermarktkörbe, da waren die Lamellen, doch die Lamellen waren schon, unten die Schiebetür, die ja wie schon angemerkt, ein bisschen länger gedauert als 3 Tage, aber die war nicht da, Beleuchtung war nicht da, Akustikpaneele war nicht da, der Vorhang war nicht da, der Teppich war nicht, also da war ja nichts. Ja. Hey, und ich sehe dieses Bild, Leute, und denk so, fuck, wir haben richtig was geschafft in einem Jahr. Und damit meine ich jetzt nur so Mobiliar und, ja, und Interior-mäßig. Und das ist ja nur Ausdruck dessen, dass wir wirklich richtig was geschafft haben. Und dann wurde mir das so richtig klar. Und dann dachte ich, oh Gott, Marina, wie traurig. Du musst wirklich Bilder sehen von diese Wand war mal leer, damit du verstehst, wir haben es möglich gemacht, dass da jetzt ein Leuchtschild hängt. Ja? Also es ist schon doof manchmal.
Schon doof. Ich habe, witzigerweise aus dem Remstal eine Freundin aus sozusagen Jugendtagen, die immer sagt, oh, du hast so ein spannendes Leben. Und ich sage immer, hä?
Ja, nee, wenn was, die wüsste, hä? Ja.
So, und dann ist also da Italien, hier Shooting. Und dann sage ich immer, also auch... Ich finde es manchmal schade, dass man es nicht mehr hat, aber das sind für mich ja alles Arbeitsplätze. Mhm. Ich fahre da hin, ich trinke dann Espresso und es sieht natürlich auf dem Bild, was man so auf Insta auch postet, sieht natürlich immer, wow, impressive und da und Dolce Vita und so. Ich bin da aber und fahre halt 10 Stunden wieder heim und war da halt 2 Stunden shooten. So, und ich erlebe das gar nicht so und das ist halt Job gemacht. Auch so, wenn ich in irgendeiner Arena bin und dann, klar, da sind Handball.
Das ist bei dir schon spektakulär.
Welthand, genau, und das ist aber, die machen ihren Job, ich. Ich stehe da nicht da und denke so, oh, das ist der krasseste Torwart der Welt, der da gerade im Tor steht, sondern ich habe halt einen Job zu erledigen. Was ich aber auch manchmal schade finde, weil für den Sportler an sich ist ja auch dieses Fantum ist ja auch geil, wenn es Leute abfeiern. Fan. Und ja, ich bin da so ein bisschen abgestumpft, hört sich doof an, aber schon. Für mich ist es eher sick, wenn ich in den Neckarpark gehe, in die Porsche Arena und mich nicht frei bewegen kann. Und ich sage, hey, ganz ehrlich, ich wohne hier, was wollt ihr jetzt von mir? Und wenn ich mal auf dem Konzert bin, denke ich so, wie, ich darf da nicht. Aber spiel schneller. Ja. Und dann denke ich aber auch mal, ja, von außen schon, aber für, also das, und dann denke ich auch mal so, für einen Sportstar oder so muss es ja auch so sein. Aha. Der kickt halt gut. So, und, aber das Geile, ein paar Dokus, so viele Dokus habe ich gar nicht geguckt im letzten Jahr, aber dann so eine Beckham-Doku oder so, aha, wenn du die anguckst, wenn du die Quintessenz, rausziehst, ist ganz oft, dass sie sagen, ja, hier mittags, die sitzen dann zwar natürlich in der High-End-Gartenlaube mit halt dem Brutalo-Grill, nicht auf einem zu kleinen Tisch, aber auch das wird besser, habe ich gehört. Guckt bei Studio Brot vorbei, ihr werdet dann schon wissen, um was es geht. Und trotzdem sagen sie, da mit Freunden sitzen. Und dann denke ich so, kannst du das Geld der Welt haben? Es geht halt darum, mit guten Leuten da zu sitzen, ja, einfach eine Grillwurst zu essen. Das was ist wir so zelebriert haben am 20., 19., ich kann es
ja
mir nicht mehr.
Irgendwie sowas, ja.
Freitags.
Und ich glaube,
bevor ich Papa wurde.
Ja, freitags bevor Emma Papa wurde, hat er noch ein paar Grillwürste
hatte ich Grillaufgaben. Also da wäre ich nicht ready gewesen.
Ja, da aber wir haben ja mehrfach Kontrollanrufe, Kontrollnachrichten.
So, natürlich. Alles im Griff gehalten.
Ich glaube, das, was du sagst, ist tatsächlich, nee, ich streich das, ich glaube, das, was du sagst, ist großer Antrieb der Studio Brot Gründung. Ich muss immer aufpassen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Dinge sage, dann klingt es so total einfältig, ja, so als hätten wir gegründet, weil wir wirklich so naiv verkappt sind, dass wir glauben, das könnte ernst gemeint der Ansporn für so eine Selbstständigkeit werden. Aber das ist schon so. Der Punkt, den du gerade sagtest, mit dem mit guten Leuten zusammensitzen in der Gartenlaube. Und jetzt stellt euch vor, mit guten Leuten arbeiten. Ja, also stellt euch vor, es wäre nicht mehr so die Differenzierung von, ja klar, bin ich 80% meiner Zeit bei der Arbeit, aber den Ausgleich, Work-Life-Balance, schaffe ich durch die 20% mit richtig guten Leuten. So ertrage ich die 80% partiell immer wieder Arschlöcher um mich herum oder Arschloch-Situationen. Das müssen ja nicht die Menschen sein. Und jetzt stellt euch vor, was würde passieren, wenn das nicht so wäre? Anteilig ist es immer ein bisschen so. Also so realistisch sind wir alle. Ja? Also dass wir jetzt nicht die 100% vollkriegen, ist klar. Aber ich finde, das müssen wir alle, ich würde mir wünschen, dass wir das alle wieder lernen. Man darf schon so ambitioniert sein, auch zu sagen, ich möchte auch in meinem Arbeitsalltag überwiegend gute Leute mit gut gemeintem Austausch, guter Stimmung, Lernwilligkeit, bereit sein aneinander und miteinander zu wachsen, trotz Reibung, weiß auch immer wieder an den Punkt zu kommen, warum sind wir hier, weil wir ein geiles Ergebnis wollen, weil das der Weg aber auch Spaß machen soll und nicht nur das Ergebnis. Und davor war alles nur Blut, Schweiß, Tränen und jetzt freuen wir uns aber, dass das an der Litfaßsäule hängt für 10 Tage. Also das reicht halt einfach nicht, glaube ich. Das reicht auch nicht, um gesund zu sein und zu bleiben, bin ich der Meinung. Und das ist doch das. Stell dir vor, es wäre halt nicht nur dann in der Gartenlaube, sondern halt ein bisschen mehr, ja. Das wäre halt ganz cool. So.
So, das war's. Ein schöner Abschluss, um mal wieder so eine Framing-Frage einzufügen.
Framing.
Der Predi sitzt hier und genießt einfach.
Ja.
Ich bin stark. Ja, aber für die richtigen Momente steigt er dann wieder ein. genau, ihr kennt mich ja auch so ein bisschen als den Radfahrtrufi und tatsächlich habe ich irgendwann mal tatsächlich auch über Corona, weil ich ja wirklich das Privileg, würde ich sagen, hatte, immer arbeiten zu dürfen. Also zum einen konnte ich immer ins Büro fahren, war halt dann nicht Home, sondern Lone Office, aber ich konnte immer hoch, Mitarbeiter sind daheim geblieben und dann arbeite ich ja auch in der Handballwelt und so weiter. Da war irgendwann klar, es gibt Geisterspiele und das ist völlig absurd, auch wenn ich es jetzt formuliere, weil es so weit weg ist. Es gab ja Ausgangssperren hier, also ich bin durch Stuttgart gefahren, ja, habe kein Auto getroffen, das ist völlig wild und ein Glück schon wieder weit weg irgendwie, finde ich. Das war schon spooky, aber ich habe mich immer bewegen dürfen und für mich war diese Vorstellung, 14 Tage in Quarantäne zu müssen, absoluter Horror.
Horror, ja.
Und so aus dem Ding raus und im Kontext Sport würde ich sagen, ich brauche in meinem Berufsleben, also hier mal eine Woche im Büro sein, alles cool, aber ich brauche irgendwie immer Bewegung. Mhm. Und wenn, weil ich manchmal gefragt werde, ob ich meditiere, und dann komme ich zum Punkt, sage ich eigentlich so klassisch nicht, aber wenn ich 2 Stunden Rad fahre, sortiert sich bei mir ganz viel. Mhm. Also dann ist auch manchmal so, dann habe ich genau den Gedanken, der mir jetzt 3 Wochen gefehlt hat, um endlich mal da einen Haken dran zu kriegen. Geht's bei euch irgendwie so ein Vektor, so ein, ist wahrscheinlich dann auch wieder eine, jeder hat seine Antwortfrage, bei dir ist Brotbacken. Aber also bei mir ist Bewegung, wenn ich einen Job hätte, wo ich mich nicht bewegen könnte.
Ja.
Und also nicht im sportlichen Kontext, sondern ich bin immer in Bewegung. Wenn ich auf Produktion bin, hin und her, ich bewege mich eigentlich immer.
So ein bisschen so was Positives, Rastloses. So,
ja, und Dr. Silvio hat in ihrer Promotion oder davor, müsste ich lügen, also Dr. Silvio ist meine Schwester, falls das jemand nicht überrissen hat, hat über Museorte irgendeinen Aufsatz geschrieben und da auch irgendeine Landkarte angelegt und fragte mich dann, wo mein Museort ist. Mhm. Und dann habe ich eine Woche später irgendwie zurückgeschrieben, so, muss ein Museort ein Ort
so
sein?
Ein Ort?
Weil, also der Ort wäre mein Fahrrad. Mhm. So, mein Fahrrad ist mein Museort. Aber das, und wenn ich es aber noch eins abstrahieren würde, würde ich das sagen, wenn ich in Bewegung bin, ist gut. Wenn ich irgendwo sitze, manche würden jetzt andersrum psychologisch kommen und sagen, das ist High-Syndrom, weil die müssen sich immer bewegen, um runterzugehen.
Ja,
aber wenn ich mich bewegen kann, egal wie, ist gut. Und wenn ich zu lang stillsitzen müsste, hätte ich ein Problem. Aber gibt es bei euch so einen Vektor, den ihr finden könnt, so jeweils oder gemeinsam?
Du? Also es ist total lustig, aber es sind unerwartete Momente auf der Toilette beim Gassi gehen und mit unserem Kind. Und ich habe da wirklich auch schon länger drüber nachgedacht. Also man sagt ja nicht umsonst, die besten Ideen kommen auf der Toilette irgendwie so. Du entziehst dich kurz aus einer Situation, aus einem Gespräch, gerade ad hoc stattfindend oder liegt schon Tage, Stunden zurück, gehst auf die Toilette beim Händewaschen, guckst in den Spiegel und plötzlich hast du den Gedanken, der dir gefehlt hat. Also wie du gerade sagst. Das zweite sind bei mir ganz klar die Runden mit Kevin Bacon. Also wenn man der Beagle, der Hund, der bei uns lebt, wohnt und die Agentur bereichert, heißt Kevin Bacon. Und mit dem Laufen, also es ist ja tatsächlich dieses Lokaldistanz schaffen zur Agentur, einfach laufen, ja, und dann laufend mit dem Hund und vermeintlich gedanklich ja ganz woanders sein gerade, um dann aber da anzukommen, wo ich gerade vielleicht noch hing. Und mit dem Kind zusammen sein fiel mir extrem auf im vergangenen Jahr, dass immer, wenn ich mit Miko unterwegs war und da irgendwie am Rand vom Sandkasten sitzt und dann mal vielleicht die Gelegenheit hat, ein paar Minuten nur zuzugucken, weil das gerade schafft, mich nicht zu brauchen für die Baggergrube. Beste Situation überhaupt. Also für mich ist es tatsächlich auch nicht dieses Still und Meditation, also ist jetzt nicht so sportlich aktiv wie bei dir mit auf dem Bike, aber es sind immer die Momente, wenn ich vermeintlich kurz mal ganz woanders sein kann. Und dann merke ich, die Distanz war notwendig, um den Gedanken zu finden.
Aber zieht, also Mama bist jetzt noch nicht immer.
Nee.
Auf dem Klo war schon immer hoffentlich.
Ja. Toilettenpausen sind wichtig, Leute.
Aber also würdest du sagen, weil ich, wenn ich so zurückgucke, jetzt bin ich ja nicht uralt, aber auch nicht mehr der Jüngste, würde ich sagen, tatsächlich, wenn ich einen Vektor finden müsste, ist bei mir schon immer, seit ich 12 bin, irgendwie in Bewegung sein.
Ja.
Wahrscheinlich würde meine Mutter jetzt sagen, schon viel früher, aber wo ich es mir bewusst machen kann.
Nee, das hat sich schon verändert. Also ich hatte ganz lange, bevor wir ein Kind hatten und bevor wir auch den Hund hatten zum Beispiel, war mein heimlicher Go-To-Spot der Flughafen. Also das war dann schon Museort-mäßig. Gell? Also das war jetzt nicht so gekoppelt an, wie es eben bei dir ist mit der Bewegung, sondern da gab es ganz gezielt einen Ort. Ich finde, der Flughafen hat einen Zauber, den wenig andere Orte haben, weil da alles passiert, alles an Emotionen auch passiert. Mhm. Und das sind natürlich auch Menschen, die einfach nur den Job machen. Und dann sind da Menschen, die gehen und die kommen und dann ist Freude und Leid und Kinder und Hunde werden verfrachtet in irgendwelche Sachen und oben wieder andere Familien, die aber hier auf der Ausstellungsfläche und so. Also ich finde, der Flughafen hat was ganz Besonderes und der hat es immer gut geschafft, mich rauszuziehen. Natürlich auch, weil ich wusste, ich bin jetzt gerade ganz nah dran, haarscharf in so einen Flieger zu steigen. Also es ist schon immer irgendwie so eine Mechanik für mich, die ich erkennen konnte, dass einfach viel Distanz gerade irgendwie passiert. Ja, ob es jetzt die Idee von Distanz ist, dass ich an dem Flughafen bin oder ich bin auf dem Spielplatz und buddel gerade eigentlich, hat halt gar nichts mit dem Claim zu tun, an dem ich gerade hänge. Oder also
und außen wir bauen Stuttgart
21. Ja, also nee, ich glaube, so ganz genau könnte ich es gar nicht. Es hat sich auch verändert im Laufe der Zeit, weil wie du sagst, klar, an dem Flughafen, da bin ich jetzt seit Mykonos nicht mehr gegangen zum Beispiel.
Aber immer aus, also ich, wenn ich jetzt beobachten zuhöre, würde ich sagen, immer aus dem Moment oder dem Alltäglichen rausziehen mit irgendwas.
Total, also, ja.
Sei genau, es die Toilette also, oder der Flughafen.
Ich ja, nicht genau.
Irgendwo kurz an einem anderen Ort, andere, was ganz anderes passiert.
Vielleicht jetzt, wo du mich so drauf ansprichst, denke ich, ja gut, könnte ich vielleicht auch ein bisschen etablieren, dass es gezielter läuft und nicht durch Zufall. Ich muss 5-mal auf den Spielplatz, bis es dann klappt. Ja. Könnte vielleicht auch einfach in Sport gehen und dann hätte das so ein Mechanismus. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir?
Jetzt sagt die Marina an, Mann. Miko, wir gehen jetzt auf den Spielplatz.
Ja, jetzt
brauchen wir jetzt die Kreativität. Bei mir ist es, also Meditation ist ein guter Punkt, mache ich gerade einfach gar nicht.
Hast du aber.
Habe ich lange Zeit gemacht und war auch, also eigentlich dumm, dass ich es nicht mache. So, aber vielleicht die Quintessenz, weil Toilette und Dusche und Gassi gehen, aber auch die Nacht, das sind so meine, also
ach so, sobald ja, ich... Ach so, ja, Eule, ja, das ist das.
Bei mir ist ganz wichtig, dass es Rauschen da ist. Also, dass alles um mich herum deaktiviert wird. Deswegen ist die Dusche so geil, weil du so ein stetiges, dieses Rauschen vom Wasser oder in der Dunkelheit, das Einhüllen oder bei der Meditation der Fokus halt voll auf einen selbst. Und beim Gassi gehen ist es halt draußen sein und bestenfalls Handy vergessen. Ich glaube, also der maximale Disruptor im Leben ist das Handy. Das ist so ein Dreck.
Wirklich. Wir versuchen das zu machen, was Elmar auf dem Fahrrad macht. Eigentlich wäre es einfacher, auf dem Fahrrad zu stehen.
Oder halt Sport, wenn man mal wieder Sport machen will.
Du bist ja weg für dich. Ja.
Voll. Also wenn
in diesem Tunnel.
Wann hatte ich das? Am 24. doch habe ich noch eine Freundin auch aus dem Remstal getroffen und dann hat ihr Mann auch gesagt, ja, dem jetzt da, also warst du da Radfahren? Ich sage, boah, kann sein. Ja, standen wir an der Ampel. Ich habe dich gegrüßt, du hast mich nicht gegrüßt. Dann sage ich, wow, auf dem Rad ist halt
Tunnel, ja. Vorbei.
Schwierig. So. Also da sehe ich anders aus. Da erkennen mich ja schon mal viel nicht. Und wenn du mich erkennst, brauche ich halt kurz. Mhm. Also wenn du nicht auch irgendein anderer Radfahrer bist, den ich sozusagen im Kontext zuordne, ganz, ganz schwer mich zu kriegen. Und tatsächlich muss ich, also auf der Tour, die ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich es angestellt an dem Radcomputer, dass gepusht wird, wenn jemand anruft. Aber sonst habe ich es nie an. Und dann höre ich einfach das Handy auch nicht. Auch wenn ich es hinten in der Rückentasche habe, antworte ich dann halt mal 3 Stunden nicht, weil ich war halt Radfahren. Da ist es mir auch völlig egal. Manchmal ist es so, wenn ich sage, ich lasse das Handy liegen, dann werde ich doch so unruhig, weil ich denke, vielleicht muss ich ja doch jemand antworten. So, und da habe ich den Gedanken.
Muss man aber alles gar nicht. Also das ist ja.
Nee, aber das musste ich.
So eine Krankheit mit diesem Handy.
2019 habe ich auch, oder hatte eine Mitarbeiterin gekündigt und dann sind wir in die USA geflogen und es waren so 3 Sachen nicht fertig übergeben, hin und her und dann. So, also, oh, wir gehen da 3 Wochen in den USA und das ist immer Zeitverschiebung. Und das war dann aber eigentlich das Gute, dass ich sozusagen immer gucken konnte, aber nicht eingreifen. Also ich konnte nur zeitversetzt was dazu sagen. Und die Firma gab es danach immer noch. Großes Learning für meistens, mich. Ja. Erzähl dir aber auch immer jeder. Das erzählt dir auch, bevor du gründest, jeder, das kann auch schief gehen, wenn du mit. So musst dich selber durchleben. Mhm. So lernt euch besser kennen, kann man jetzt auch sagen, hätten wir vielleicht machen sollen, erstmal ein großes Projekt zusammen und dann gründen. Und da aber auch, das war auch so, wenn du mal 3 Wochen nicht greifbar bist, passiert nichts. Und so, verstehe ich und trotzdem verstehe ich es nicht. Und da war es auch so, aber bin ich immer noch schlecht drin, muss ich zugeben. Also ich bin der schlechteste Mensch im Pause machen. In dem Sinn. Wobei. Kids helfen kann ich gerade.
Ja,
also das die, ist eine junge Erfahrung, aber
sie werden dich lehren.
Ja, genau. Mhm. noch eine Frage, die da vielleicht so ein bisschen anschließen kann, ist, gibt's aus eurer Jugend irgendeinen, ich habe witzigerweise, ist da mein Beispiel zu der Frage, wenn ich selber sagen müsste, ich hatte einen Lehrer, da. Also ich war Waldorfschüler und bei der Abschlussfeier musste große Schule, ich glaube 1500 Schüler im großen Saal, dann singt man ein Lied zum Ferienausstand, fühlt sich für manche an wie in einer Sekte. Bei uns war es aber geil, wenn man das Lied gesungen hat, war so immer Ferien. War so ein ganz geiles Feeling und dann letztes Schuljahr hin und her und dann musste halt von den Abschlussklassen, musste immer einer was sagen, hat mich getroffen und ich habe irgendwie kontextuell halt gesagt, hey, weil du bist auf der Waldorfschule ja, wenn du es komplett durchläufst, von der ersten bis zur 13. Klasse mit den gleichen Leuten zusammen. Also meine 1, 2, 3 besten Freunde habe ich tatsächlich, den Nick zum Beispiel, mit dem war ich im Kindergarten schon. Mhm. Und dann halt die ganze Zeit und dann habe ich halt gesagt, hey, ist cool hin und her, aber bewahrt euch eins, Lernen ist nicht so wichtig. Diese Gemeinschaft ab Klasse 1, behaltet euch das, das ist was ganz Besonderes hier, weil ich auch Staatsschul heißt es bei uns dann, mhm. Staatsschulfreunde hatte bei uns Waldorfschülern und das dann direkt Lehrerkonferenz, war klar, ich krieg den Bus nicht, weil ich muss nochmal bei Abschluss antreten. Wie kann ich sagen, wir sollen das Lernen nicht ernst nehmen?
Aha.
Und da hat ein Lehrer zu mir gesagt, ich muss mir schon bewusst machen, er glaubt, er weiß, was ich sagen wollte, aber ich muss mir bewusst machen, was ich da tue, weil er glaubt, ich habe nicht das letzte Mal vor jemandem gestanden und unterrichtet. Und ich dachte so, Pisser.
Aha.
Ich und unterrichten. Ein Scheiß. Ich werde Radprofi und ansonsten mache ich irgendwas mit Management und leck mich. Und jetzt unterrichte ich ja seit 11 Jahren. Und er hatte irgendwie recht. Und das so, also jetzt nicht so der Jugendtrainer, der mir irgendwas eingetrichtert hat, außer dass der immer gesagt hat, der Wind ist dein bester Trainingspartner, hat er irgendwie recht, leider. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, irgendwie hat er recht gehabt und es macht manchmal schon Sinn, sich kurz zu überlegen.
Also so ein Orakel-Moment aber auch ja, irgendwie so gewesen.
Der Apfelgott mit nur 2 Fingern, der hat das irgendwie abgerissen.
Oh Gott! Herrje! Also, das ist eigentlich so ein verkappter Gandalf, der da mit dir gesprochen hat. Und das
aber gibt es das bei euch in der Jugend irgendwie so einen Moment, wo es sagt, krass, irgendwie, wenn ich heute drauf gucke, prägt es mich noch oder es nimmt mich immer noch mit oder eigentlich, wenn ich so dran denke, gab es schon mal diese Lebensweisheit, wie konnte er das sehen? Ich habe es mal mit meiner Mama witzigerweise, wo ich denke, die hat mich mit dem und dem nicht rumhängen lassen. Aha. Und fand sie voll scheiße. Und heute dachte ich so, boah, fuck, hatte die recht.
Aha. Danke, Mama. Ja. Ja. Boah. So den einen habe ich nicht, kann ich euch gleich sagen. Also es gibt schon viele Momente, die was mit mir gemacht haben und mich irgendwie geprägt haben, aber so krass oder so intensiv, wie jetzt dein Beispiel war, Elmar, wüsste ich nicht. Also klar, dass man da als Kind, Teenager oder wie auch immer Menschen begegnet, die einen total, heute würde ich sagen, inspirieren. Damals natürlich, man hat halt zu denen aufgeschaut und fand irgendwas ganz arg faszinierend dran oder so. Und dass die mir dann natürlich zurückgespielt haben, ja, du machst auf jeden Fall irgendwann was, wo du reden kannst. Und jetzt schreibe ich halt und so, ja, oder es war immer so klar. Aber das war auch einfach dieser Restaurantsituation bei meinen Eltern geschuldet. Ja, ich meine, ich bin da ja mehr oder weniger in Zwischentheke und Spülküche aufgewachsen. Und gerade an der Theke vorne am Gast, wie man so schön sagt, die erleben dich ja, die sehen dich ja aufwachsen. Hm. Und dann kriegen die natürlich mit. Ist das jetzt ein eloquentes Kind? Ist das ein wortgewandtes Kind? Oder wie verhält es sich? Sie sich in dem Fall. Und klar, da gab es viele Gäste, also auch ja, Professoren, Dozenten in irgendwelchen Hochschulen in und um Tübingen herum, die dann irgendwie schon als Teenager zu mir gesagt haben, ja, du musst irgendwas mit Sprache machen und so. Also wie auch immer, gell? Aber für mich war das eher so, die finden halt meinen Entertainee-Charakter hier im Service lustig. Ja, das habe ich jetzt damals auch nicht so ernst genommen. Wie gesagt, ganz viele Situationen, aber jetzt nicht so die eine, wo ich denke. Also
Prättrag hat das Denkergesicht aufgesetzt.
Ja, Prättrag denkt, da versucht es auch eine epische Geschichte rauszuhauen wie du, aber
muss ja nicht. Also das
doch, ist immer alles im Wettbewerb.
Ja. Nee, das ist natürlich nicht. Na klar. Nee, ganz, also es gab einen Moment in meinem Leben, und das war in der Schule, also auf dem Gymnasium, dass ich hier rigoros verkackt habe, weil die mich fertig gemacht haben, weil ich Ausländer bin.
Zieh dich, ja.
Und da war ich gar nicht so gut im Kunst und wirklich die klassische Geschichte irgendwie. Der kann doch malen und so. Und dann war zu der Zeit aber bei meinen Eltern ein Maler aus irgendwo vom Balkan zu
besuchen. Ah, okay, das klingt schon nach so einer Story.
Ja. Es ist so eine Story und ich, shame on me. Ich weiß
da war aus Versehen der serbische Picasso bei euch zu Gast, genau, bei deinen Eltern. Keiner wusste es damals.
Und der hat irgendwie tagelang mit mir da gemalt. Das habe ich auch nur noch so wahrgenommen. Ich war keine Ahnung, wie alt ich da war.
Ja, das ist der Schnapsgeruch in der Küche. Das hat sie schon ein paar Mal gesagt. Selbst wenn man nicht mittrinkt, irgendwann ist man dicht.
Ja, aber das ist so ein kulturelles Ding. Das
ja, sein. Auf jeden Fall habt ihr gemalt in der Küche.
Ja, und der hat halt immer betont, hier talentiert und bla und blu und das hat mich dann schon irgendwie geprägt und das habe ich beibehalten.
Gut, man darf natürlich so Schulkunstunterricht auch nicht so ernst nehmen. Also ich glaube, da hat er schon mehr...
Ich hatte eine 4 in Kunst.
Ich hatte mich echt fest. Also Marketing-Klausur beim BWL-Studium war meine schlechteste Klausur. Ist ja auch immer die Frage, ob das lustig, Lehrbuch, ja? Das Lehrbuch trifft.
Ich glaube, die haben einfach nicht verstanden, was ich da
gemacht habe. Ja, auch das natürlich. Also wir haben eine Mappe von dir zu Hause. Ja. Und die ist, da würde ich jetzt auch als Texterin erkennen, dass da jemand recht talentiert ist, möchte ich mal sagen. Weiß ja nicht, ab welchem Alter da, ja, bin. Weiß ja nicht, ab welchem Alter da die Werke sind. Das war doch Schul und dann ja, bist du im Studium
hin, ja, oder? Das war also, mit ja. Gimmi, ja.
Ja, dann
habe ich aber groß verkackt in Deutsch, ja, gut, Englisch und aber Französisch.
Du, das, ich habe auch ein schlechtes Abi geschrieben und hoffentlich haut mich Dr. Silvio nicht. Sie war im ersten Schritt zur Hauptschule vorgeschlagen, mhm, bei der Einschätzung.
Ach so, krass,
jetzt ist überleg eine, mal. Jetzt ist eine promovierte
Promoviert. Berg,
weil sie ja die Mathe nicht so gut war in dem Moment. So. Also ist schon, crazy.
Wir haben ja 5 Jahre in Oberstdorf gelebt und in Oberstdorf gab es keine Realschule. Da gab es nur eine Hauptschule und ein Gymnasium, damals, 1900. Ja, das ist schon, das war wirklich 1900. Ja gut, hättet jetzt auch aus Anstand lachen können, weil ich den vorher schon mal gemacht habe mit 19. Auf jeden Fall gab es schon eine Realschule und wir sind genau umgezogen, als ich die 4. Klasse beendet habe. Und dann war das halt so, und haben die natürlich gesagt, ja, Bayern ist ja nicht Baden-Württemberg, hier ist alles viel strenger. Die kommt ja jetzt schon hier aus dem Low-Level, die ist so ein Low-Hanging-Fruit-Le da. Nee, die muss auf jeden Fall Hauptschule machen, weil eigentlich Realschulnoten, aber wie gesagt, gab's nicht. Beziehungsweise man hätte nach Sonthofen fahren müssen, mit dem Zug, irgendwie in dem Alter, schwierig und so. Ja, dann haben die mich wirklich auf die Hauptschule. Es war natürlich ein bitterer, also echt ein, ja, Downgrade tut für mich. Weh, ja. Erst Umzug, neue Leute und dann Deep Dive Hauptschule. Ja, da habe ich schon gedacht, das haben die mit mir gemacht. Mein Leben haben die kurz downgegradet bis zum Get-No irgendwie. Raus aus Stuttgart in die Berge Hauptschule. Und da, ja, da war ich dann ein Jahr. Und dann durfte ich wechseln. Ja.
Aber ja, mich haben sie gedowngradet vom Gymi auf die Hauptschule. Mhm. Also ich durfte nicht auf die Realschule, weil es mitten im Halbjahr war. Und da gab es so, Wahlpflichtfächer, Ding und Scheiß. Ja. Durfte da nicht hindern.
Gut, aber bei dir war es eine berechtigte Entscheidung, Prätrag. Ich hatte ja auch ein Jahr auf der Hauptschule.
Aber trotzdem eine Parallele.
Ja, ja. Aber ich bin dann von der Hauptschule aufs Gymi gesprungen, musste aber die 5. Klasse wiederholen. Deswegen.
Aber was ich sagen wollte, das war so ein prägender Moment vom Gymi auf die Hauptschule im positiven Sinne. Also so sozial, menschlich gesehen, fand es ultra krass, wie was für zwei unterschiedliche Welten es sind, das Gymi und die Hauptschule.
Aber es ist witzig, weil das wollte ich gerade auch sagen. Ich musste ja auch, ich habe ja Ausbildung gemacht und war dann auf der Berufsschule. Mhm. Ich kam ja noch aus der Waldorfwelt. Dann musste ich erst mal checken, was mündliche Noten sind und so weiter. Aber tendenziell auch, wo du sagen würdest, Berufsschule hin und her. Ich fand es, also ich will es nicht missen tatsächlich. Es gibt also da gab es Leute, die wollten nicht, die hätten können, krass können. Und dann gab es einfach auch ein Mädel, die konnte halt nicht. Die hat so gesagt, wow, Plus ist schon mega schwer und mehr ging nicht. Die hat auch nach 3 Monaten abgebrochen. Aber emotional, intelligent, brutal. Also ich habe mich viel über Nagelstudios und Schondorf und so unterhalten, weil man muss halt irgendwie ein Thema, sobald du gesagt hast, ich finde es so, war immer so, was meinst du? Also versucht in Bildern zu erklären, kam sie einfach nicht dahinter. Dann dachte ich, eigentlich auch eine ganz schöne Welt.
Ja.
So, weil du kriegst diesen ganzen Abfuck manchmal nicht mit.
Bringt gar nicht so zu dir durch,
Aber emotionale Intelligenz, so wenn die hat immer direkt gespürt, wenn irgendwo eine Spannung ist, bevor du sie gesehen hast. Da habe ich auch gelernt, wenn du den falschen Kurde nennst, dann rappelt's richtig. Mhm.
Da gibt's einen Unterschied.
Gibt's einen Unterschied und ich fand's auch irgendwie so, auch bei den Mädels fand ich schon allein, ich bin da halt aus dem Bett gefallen, bin da hingegangen, sah halt aus wie ein Blöd. Und dann hat jemand gesagt, entweder machen die Sprühpflaster drauf oder die stehen 2 Stunden vor mir auf. Mhm. So was die da ins Gesicht gezimmert haben zum Teil an Make-up. Aber ich will es nicht missen. Also es war irgendwie schon eine coole Zeit und habe auch einen Freund hier aus der Musikwelt in Stuttgart, der auch gesagt hat, ja, also er ist dann auch irgendwie später aufs Gymi und so und sagt aber auch so ein paar, also mit dem hatte ich wegen Waldorfschule so, weil das ja Privatschule und hin und her und meine Mama hatte 3 Freiplätze und hat es sozusagen erarbeitet. Alleinerziehend ja mit uns gewesen, aber weil er gemeint hat, so ein paar seiner besten Freunde, die sind halt von der Hauptschule, die hätte er nicht, wenn er sozusagen in so einem elitären, ich sag so elitär war es jetzt auch nicht auf der Waldorfschule so. Ich weiß schon, was du meinst, man muss sich's leisten können natürlich ein Stück weit, wenn man keine Freiplätze hat. Aber er hat gemeint, so will er nicht missen. Also auch wenn er auf dem Gymi war, so gibt schon noch ein paar andere Komponenten, die da menschlich als nur reine Noten.
Für mich war halt Gymi war voll Ellbogen, so Vollgas. Und die Lehrer haben sich halt einen Dreck geschert, so um einen, also für um die ein bisschen schlechter unterwegs sind, so wie ich. Und auf der Hauptschule war es Vollgas, Zusammenhalt, und die Lehrer haben sich richtig ins Zeug gelegt.
Für die aber Hochschule war dann zum Beispiel wieder ganz anders für dich. Da war es sehr voll drin.
Ja, aber also, da habe ich ja auch gemacht, worauf ich Bock hatte. So.
Ja, aber ich meine,
da muss ich kein Französisch lernen.
Ja, aber das Umfeld der Dozenten und so weiter, ja, war es ja voll drin in der Fakultät auch, ja, und so. Also, ja. Oh, jetzt sind wir so
laufen die Gespräche.
Ja,
aber das mag ich ja auch so. Gibt es eine Frage, die, wenn ihr jetzt sozusagen in meine Rolle springt, die ich den Studio Protz unbedingt stellen müsste? Die ist gemein, ich weiß.
Nee, weil man darf uns ja alles fragen irgendwie. Es gibt ja jetzt nicht so die eine entscheidende Frage. Es gibt ja auch nicht die eine entscheidende Antwort irgendwie. Also ich sag ja immer, ich muss immer aufpassen, dass es nicht so total einfältig klingt, aber ich meine das wirklich so, wie ich sag, die eine entscheidende Frage. Wir stellen uns, Leute, wir haben uns jeden Tag im letzten Jahr und auch dieses Jahr sind wir wieder aufgewacht und versuchen herauszufinden, wie die eine entscheidende Frage lautet. Weißt du, wie ich meine? Also,
wer arbeitet? Bin ich, wo bin ich und warum bin ich? Ja.
Also, die eine entscheidende Frage. Also, was wir da alles ständig besprechen und jedes Mal und auch mit dem Jahreswechsel dachte ich, nein, und dieses Jahr wird anders und wir hören auf und wir machen es anders. Und was war heute natürlich? Tag im Büro direkt wieder gestartet mit essentiell Grundsatzfragen. Wie machen wir es? Wer sind wir? Wie tragen wir das da raus? Was müssen wir anders machen? Noch anders da, als wir es eh schon machen. Also, nee, ich glaube, die gibt's nicht.
Gibt's irgendeine Frage, die ihr oft gestellt kriegt?
Warum wir Studio Brot heißen? Finden ganz viele ganz komisch. Also, das kommt sehr oft.
Haben wir abgearbeitet? Abgearbeitet schon. By the way, was hilft, kann ich euch sagen. Dario ist unser Azubi, der macht ja sozusagen unser Marketing. Mhm. Und der, weiß nicht, ob ihr auf LinkedIn gesehen habt, ich habe so ein Jahresabschlussvideo machen müssen, wo ich so ein bisschen gedroppt habe, was wir das Jahr gemacht haben, wo ich da in dem Sessel, in dem du jetzt sitzt, sitzen durfte. Und das ist halt in seiner Social Media Planung drin. Und dann muss ich das halt bringen. Und das funktioniert ganz gut. Also im Zweifel müsst ihr auch irgendeinen Mitarbeiter beauftragen, dass der sich um euer Marketing kümmert. Der geht euch dann auf den Sack. Und dann ist auch so, ja, jetzt mache ich das halt noch schnell.
Ja.
Und dann ist da, weil ansonsten hätte ich auch gar nichts Jahresabschlussmäßiges gehabt. Weil du vorhin, irgendwo hat man es im Anschnitt
gemacht,
dass du das machen wolltest. Und da hatte ich das noch im Kopf. Hilft manchmal. Dann, wir haben ja schon hier wieder ein Stündchen sechs verquatscht. Völlig verrückt.
Also worüber wir uns immer freuen, Emma, vielleicht dürfen wir deinen Kanal hier auch nutzen, um zu sagen, wir freuen uns natürlich immer über Menschen, die ernsthaftes Interesse haben, bei und mit uns zu arbeiten. Und damit meinen wir natürlich nicht nur Festanstellungen, sondern auch Freelancer. Ja, also klar, das muss ein Match sein, Skillset und zwischenmenschlich, aber wer auch immer das hört, scheut euch nicht davor. Also das hat mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das hat mich zum Beispiel letztes Jahr echt wirklich voll beschäftigt. Andere Agenturen hier in Stuttgart, die es schon viele Jahre gibt, die dann sehr selbstbewusst davon berichtet haben, dass ja gerade im Moment so viele Bewerbungen kommen. Und es seien ja so viele geile Leute und sie wissen gar nicht, wohin damit. Und ich dachte mir dann so, hä? Also ich meine, wir kriegen wirklich viele Bewerbungen. Allerdings merkt man bei uns auch, dass das viele Berufseinsteiger sind, ja? Und da gibt's verschiedene Theorien dazu. Die schauen sich den Markt ein bisschen anders an, die sind vielleicht Social Media aktiver oder vielleicht wissen sie auch noch weniger über die Branche und lassen sich verleiten, über andere Aspekte Entscheidungen zu treffen, wo sie hinwollen. Wir kriegen aber wirklich nicht viel von Menschen, die schon lang da sind und wechseln wollen. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass wir noch sehr startupig wahrgenommen werden. Also ich glaube, die checken gar nicht, dass die da schon ein normales Gehalt kriegen und so. Also glaube ich manchmal, ja. So. Also glaube ich wirklich manchmal, weil du bist eine kleine Agentur. Dann sagen die, ja, was zahlen die denn da mit ihren 6, 7 Popelern da irgendwie? Ja, was wird es da schon geben? Und dann muss ich da so viel drum arbeiten und das widerstrebt mir eigentlich, ja, denen sagen zu müssen, hey, nee, das sind ernsthafte Projekte, ernsthafte Kunden, da laufen ernsthafte Retainer, das sind große Konzerne, für die wir da arbeiten. Also, hä? Also, ja. Das ist so das Einzige, wo ich mir wünschen würde, dass man sich und uns vielleicht die Frage stellt, sich selbst, aber dann im zweiten Schritt natürlich auch uns, so in welchem Kontext möchte man arbeiten und welche Möglichkeiten gibt es da vielleicht. Das wäre ganz, ganz cool, weil da merke ich echt, das fehlt mir ein bisschen. Wie gesagt, es kommt schon viel, aber sitzen so viele richtig geile Leute in diesen ganz großen Agenturen und noch habe ich nicht so richtig verstanden, warum die da so lang sitzen.
Ich kann dir auch keine wirklich eindeutige Antwort geben, außer dass ich dir gar nicht sagen kann, wann es wie Klick macht. Also ich würde sagen, die letzte Bewerbungsphase war dann auch von den Leveln, die wir gekriegt haben, schon was anderes. Aber ich kann, also ich würde sagen,
mal so, ja.
War jetzt nicht irgendwie dass ich arg andere Aufrufe hatte etc. Und auch wie es angeht, also wenn ich jetzt schnell über das gesamte Gespräch, das wir hier geführt haben, nachdenke, ist, für die Herangehensweise braucht man, glaube ich, manchmal an ganz vielen Stellen mehr Geduld. Weil mir widerstrebt zum Beispiel Vertrieb im Sinne von Kaltakquise und hin und her und die ganze Zeit erzählen, ich bin der Geilste, sondern eher so, ich versuche einen geilen Job zu machen und hoffe dann, dass sich's rumspricht. Genau, aber genau. Wenn man halt einen geilen Job macht und hofft, dass es sich rumspricht, dauert es halt länger, als wenn ich die ganze Zeit auf LinkedIn sage, ich bin der Geilste und ich kann dir zeigen, wie und hin und her. Und ganz oft sind es halt Luftpumpen, die dir erzählen, weil sie halt irgendeinen Vertriebskurs gemacht haben und denken, jetzt mache ich LinkedIn. Und da bin ich dann manchmal so hin und her gerissen so und dem Letzten dann auch, ja, du kannst schon mal erzählen, was du da machst. Und dann sage ich, ja, aber also das müssen die ja entscheiden, ob sie es geil bei mir finden. So. Und ich versuche das zu zeigen ein Stück weit, aber ich würde nie sagen, ich bin jetzt der Geilste und ihr könnt nur mit mir arbeiten. Es gibt auch andere, die das können.
Natürlich.
Entscheide, aber ich gebe dir die Wahl und ich werfe gern den Hut in den Ring.
Ja.
Und dann matcht es hoffentlich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was ich in welcher Phase, also letzter würde ich auch sagen, hatte ich dann in den letzten Bewerbungsphasen und tatsächlich insgesamt eine bessere Auswahl in Anführungszeichen, wo ich dann sagen konnte, okay, pass auf. Und das ist auch das, was einen vielleicht ein bisschen frustriert. Ich hatte ja im vergangenen Jahr schon mehr Fluktuationen, wie mir lieb war, definitiv. Und vielleicht auch für mich eine Enttäuschung im unternehmerischen Kontext, wo man aber immer sagen muss, ich habe die Leute eingestellt und ich habe sie im Zweifel auch schlecht ongeboardet, weil ich viel auf Projekten selber noch unterwegs bin und dann vielleicht auch die Zeit gar nicht hatte. Also muss ich dann immer an die eigene Nase packen. Aber ich würde sagen, ich bin im Bewerbungsprozess besser geworden letztes Jahr, wenn ich zurückgucke, weil ich präziser sagen kann, was ich brauche und was ich haben will, was ich, wenn wir jetzt anderthalb Jahre zurück, dann hätte ich gesagt, ja, Projektmanagement kann bei uns alles heißen. Das kann mal dies und jenes sein, weil das ja auch so ist ein Stück weit. Und trotzdem konnte ich aber nicht so gut formulieren, zu sagen, hey, pass auf, aber ich will, dass wenn du das Projekt bei uns machst, Ownership. Ich muss wissen, dass es dein Projekt wird. Weil wenn es die Hälfte mein Projekt bleibt, dann muss ich die ganze Zeit das Projektmanagement und dann habe ich nicht mehr Luft, was ich mir eigentlich in irgendeiner Form ja da ein Stück weit erkaufen will.
Ja,
da bin ich besser geworden, würde ich sagen. Und dadurch eventuell laufen die Sachen auch anders. Ich weiß auch nicht, ob man es... Ich hatte so eine Situation letztes Jahr, wo ich gesagt habe, na, jetzt habe ich 2-3 Mal Vertretung gemacht und habe halt direkt irgendwie 14.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich habe aber nichts anderes gemacht, wie auch auf E-Mails, auf Anfragen geantwortet. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich, glaube ich, und das ist nichts Messbares, und wie gibst du das im Mitarbeiterfeeling? Der Wille, den Deal zu closen. Ich würde sagen, das ist was, was ich nicht, aber das schwingt mit und irgendwie hakst dann vielleicht die 5 Minuten früher oder den Tag früher nach oder auf eine andere Art. Weil alle E-Mails, die ich im Kontext nachlesen würde, würde ich sagen, ja, da standen alle Informationen drin, das war ganz klar kommuniziert, ich könnte nichts Falsches finden. Und trotzdem schwingt das Glauben mit, dass ich closen wollte. Und das, aber wie erklärst du das jemandem, dass du brauchst halt die Motivation zu sagen, hey, das hat doch gewibt, den Kunden kannst will ich nicht haben. Das kannst du nicht erklären, das kannst du auch nicht feedbacken, aber ich glaube, dass das halt im Zweifel was macht. Von dem her im Zweifel ist nur zu sagen, ich will jetzt den dort wegkriegen. Und das schaffe ich auch wenn wir ein Startup wegen Eindruck machen im ersten Schritt. Vielleicht ist tatsächlich auch nur so ein nicht beschreibbarer.
Vielleicht, ja.
Aber wie gesagt, ich kann da keine eindeutige Erfahrungsantwort geben. Und im Zweifel wäre es auch falsch, weil sie bei euch nicht funktionieren würde.
Aber es ist auch da beruhigend, was du sagst, weil es bei uns auch ähnlich läuft. Das sind so Wellen von Bewerbungen und Freelancern, die wir dann kennenlernen, super, und dann wieder läuft die nächste Runde ganz anders.
Und da kann ich dir aber, ich würde immer sagen, ich habe alles gleich gemacht oder ich habe was gelernt und habe es besser gemacht, aber keine Ahnung. Abschließend, neue Rubrik.
Neue Rubrik, ja.
Genau. Die Welt hat sich ja hier immer draus aus meinem Netzwerk gespeist und das hat ganz gut funktioniert, aber tatsächlich würdet ihr einen Gast vorschlagen wollen, den ihr meint, der mal mit mir Mittagessen gehen sollte und auch Gast bei Lunchtime zu sein? Und das kann natürlich jetzt sein, dass er nicht aus meinem Netzwerk ist, aber hättet ihr jemanden, wo er sagt, den würdet ihr gerne mal in Lunchtime hören?
Natürlich. Es gibt ja viele Leute, von denen wir denken, die sind faszinierend und das wäre bestimmt spannend, wenn du dich mal mit denen unterhältst. Das sind natürlich aber meistens unser Kontext, weiß ja sehr viel Agentur und Bubble und so. Ich weiß nicht, Peter, hast du jemanden im Kopf, oder?
Aber euch können wir auch zwei nennen.
Ich muss noch nachdenken.
Also wen ich gerne mit dir connecten würde und auch platzieren würde in Landsheim, auch weil es zum Thema Landsheim gut passt, ist jetzt gar nicht so Werbeagentur klassisch, aber wäre so ein bisschen in der Verlängerung Werbung vielleicht für ein Kundenteam von uns. Und zwar die Truppe, die Jungs von Cocktailfass. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, wahrscheinlich noch nicht, nee. Aber in Kürze, Elmar,
sehr gut.
Wird das dir was sagen? Spannende Kombo, gute Vita und geiles Produkt ist jetzt mal hier aus Stuttgart im Bereich Food and Beverage.
Ja, kommt. Und geile Story auch.
Geile Story, gefällt mir richtig gut und ich bin der Überzeugung, würde dir auch gefallen. Und eine andere Person, die also auch Studio Brot hat ja dieses Jahr einen Podcast. Das weiß ich, ja. Wir haben ja letztes Jahr schon angefangen aufzunehmen und dieses Jahr werden die Dinger jetzt mal nach und nach gedroppt.
Immer montags rausgehauen.
Also läuft ein bisschen anders, ja.
Bisschen Salz in der
Wunde. Das ist natürlich ein Gast, das ist ja die LinkedIn-Nummer, die du meinst. Ja, ja, LinkedIn ist ja ein Mini-Podcast hier.
Also gut.
Maximal 15 Minuten, wir haben doch viel mehr zu erzählen. Also nee, LinkedIn, nee, das war ja einfach der Versuch, beziehungsweise wir werden es durchziehen, LinkedIn anders zu bespielen. Mhm. Das ist ja ein anderer Gedanke. Aber ein Gast, der auch ein Freund von uns ist, von dem ich fasziniert bin in jedem Gespräch, ist der Moritz Jede. Moritz Jede ist Werber, den wir bei Jung von Matt kennengelernt haben und der jetzt noch ein paar größere Adressen gesammelt hat in seiner Vita. Und er ist viel, viel mehr als nur Kreativdirektor. Und ich bin mir sicher, dass er sehr Bock hätte, mit dir zu sprechen. Und der erzählt wilde Geschichten. Erzählt gute Geschichten.
Deswegen. Sehr gut. Schon mal zwei jetzt. Sind wir schon bei drei?
Zwei ist super.
Also, sind ganz verschiedene
Ansätze. Mir dauert es wahrscheinlich, wenn wir rauslaufen, im Auto sitzen, warte, jetzt ja.
Also vielleicht verteilst du die dir auch irgendwie, weil Cocktailfass wäre wirklich so eine Stuttgart-Gründer-Story, irgendwie gutes Ding. Plus, wer weiß, was da noch so in Zukunft raus werden würde. Und Moritz ist einfach nur ein abgefahrener Kreativer.
Ich muss ja erstmal kriegen. Ich hatte schon andere Empfehlungen, wo ich sage, an die Namen muss ich erstmal drankommen. Ich versuche das natürlich.
Ja, deswegen habe ich jetzt nicht. Nee, genau. Also habt ihr jetzt nicht hier von Max Herre was erzählt. Nicht, dass es unrealistisch wäre hier in Stuttgart, aber. Ja, der hat vielleicht zwei, drei andere Termine auch. So, also
probieren würden wir es trotzdem, natürlich.
Natürlich. Nee, ich habe jetzt natürlich schon überlegt, ich bin ja, also das ist ja hier ein Geschichtenerzählen. Da müssen Leute sitzen, die entweder gute Geschichten erzählen oder gute Geschichten erzählen können.
Hoffentlich hört er Max Herre nicht zu. Nachher sagt er, die hat gesagt, ich kann keine guten Geschichten erzählen.
Nee, Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er hat zwei, drei andere Termine in seinem Kalender. Also Max Herre schreibt, ich weiß nicht, ob was viele Menschen da draußen nicht wissen, ist ja, die geheime Quelle von Textern sind ja Songtexte tatsächlich. Ja, also wenn du kreative Texte schreiben musst, hörst du auch kreative Musik. Und mein guter Freund, der Max, wir haben oft gesprochen darüber, wie viel Herbert Grönemeyer, aber auch Max Herre wir hören, während wir Dinge versuchen zu schreiben. Also das würde ich gar nicht sagen. Wenn du einen Termin bei ihm im Kalender kriegst, wäre ich eher interessiert daran, hier vor der Scheune zu lauern und mitzumachen.
Aber es war eine brutale Überleitung zur nächsten Frage meinerseits. Gibt es einen aktuellen Lieblingssong?
Das ist echt wirklich so eine Frage, hast du da auch.
Das ist völlig verrückt, ja. Lieblingssong? Ich bin auf die Playlist, die entsteht. Also schwedischen Hip-Hop haben wir schon dabei. Von dem her, die Playlist wird gut.
Irgendwann. Also ich bin jetzt natürlich auch wieder gepolt durch den Jahreswechsel und diese vielen Rückblicke hier. Moment, ich muss kurz gucken, wie das heißt. Aber das hatte doch hier, Bea hatte doch
ich
jetzt.
Ich höre so random
Musik. Everybody wants to rule the world, heißt er doch, oder? Ja, genau. Da gibt's ja ganz viele Remixes und so. Von Tears for Fears. Ja. Er ist natürlich ein absoluter Klassiker.
Ist gut.
Nee.
Muss zur Stimmung passen.
Ich überlege gerade, was ich aktuell höre. Ich glaube schon gerade so eher so serbischen Hip-Hop.
So, schwedischen Hip-Hop haben wir schon, also serbischen.
Kannst du einmal ja einen Song.
Genau, also Links müsst ihr mir schicken, aber genau. Ja. Weil ich weiß, es ist ein bisschen random die Frage, aber ich bin bin neugierig auf die Playlist, die es nachher gibt.
Können wir da auch so einen Studio Brot-Song einfließen lassen? Weil wir sind ja große KI-Songwriting-nutzende Menschen, die Studio Brot-Songs entwickeln. Es gibt schon 8 Stück. Könnte man da auch einen Studio Brot-Song?
Bestimmt.
Ja.
Das und dann, zu guter Letzt, gibt es eine Buchempfehlung, die
ihr Gott, Emma, das wollt. Ist so
mal,
das dein Song, doch. Dein Buch, dein was, also.
Ihr müsst auch nicht.
Doch, nur ich habe Predigt, aber also jetzt gehst du aber doch, vor. Doch,
Buchempfehlung, ganz klar für alle Kreativen da draußen und Nicht-Kreativen, Snask, Make Enemies Gain Fans.
Wir hauen ist, natürlich die Links dann entsprechend ist, unter den Podcast. Ja. Genau, aber auch das ist immer spannend, ich, was man wann wie wo empfohlen kriegt. Ich komme nur mit dem Lesen immer nicht hinterher, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist das Nächste. Also ich fange jetzt gerade zum zweiten Mal The Creative Act an. Das kennen ja alle irgendwie schon. Ich glaube, das haben letztes Jahr ganz viele zu Weihnachten bekommen. Da bin ich, geiles Buch, geiler Ansatz, aber irgendwie bin ich richtig reingekommen. Was ich aber jetzt über die Weihnachtsfeiertage wieder in die Hand genommen habe und sehr mal wieder gemerkt habe, warum ich diesen Autor sehr liebe, ist von Rafik Shami gegen die Gleichgültigkeit.
Beide Links werden unter dem Podcast
natürlich
sein.
Ja. Lest dieses Buch gegen die Gleichgültigkeit. Das ist so wichtig für uns alle und für diese Welt.
So, was für ein schönes Schlusswort.
So.
Die weiteren
was ist dein
Fragen,
Lieblingsbuch gerade?
Mein Lieblingsbuch, jetzt gerade wahrscheinlich, wie man wickelt. Nein, keine Ahnung.
aktuell aber für Dummies.
Okay, aktuell ja. Habe ich tatsächlich kein Lieblingsbuch, weil ich schwer zum Lesen komme. Was ich gerne empfehle, ist Tools der Titanen von Tim Ferriss. Ist ja auch ein Podcast aus Amerika, aber der sammelt ja über seine Podcasts immer so ein bisschen so, was macht die erfolgreichen Menschen so erfolgreich, machen die jeden Morgen einen Kopfstand oder so und kuratiert es in drei verschiedene Teile da drin und da kommt immer ein Lieblingsteil, das habe ich tatsächlich schon durchgelesen und mir auch ein paar Sachen gemerkt, was ich immer, Tools der Titanen definitiv und da ist tatsächlich einer, den Namen kriege ich nicht zusammen, aber das lässt sich rausfinden für alle, die googeln können. Der zeichnet Wirtschaftscomics für die New York Times.
Ne? Ah ja,
und,
geil.
Und der sagt sozusagen, er ist schon bestimmt lustiger Typ, aber es gibt 25% Menschen, die lustiger sind, Clowns etc. Er ist ein guter Zeichner, aber es gibt bestimmt 25%, 30% krassere Künstler. Er ist guter Ökonom und hat einen Ökonom, aber es gibt bestimmt krasse ökonomische Köpfe auf der Welt. Aber diese drei Sachen in der Güte, die er kann, kombiniert, macht ihn zu dem einen, der die Wirtschaftscomics für die New York Times zeichnen kann. Und das finde ich immer so geil, weil man immer so nach, ich sage ganz oft so, wenn ich an diesem Generalistentum, was wir vorhin hatten, so ein bisschen am Verzweifeln bin, weil ich denke so, wow, was ein Video kannst du nicht schneiden, das und das, aber du könntest auch das ein bisschen. Mhm. Und dann denke ich immer so, ach, einer, der einfach irgendwie geil eine KI programmieren kann, so der hat sein Thema und kann das machen, wie geil ist das denn?
Denke ich so oft,
und muss sich gar nicht fragen, wie, was, wo. Und dann denke ich aber auch, naja, vielleicht hast du aber 3-4 Sachen, die du gut kannst und die kombiniert machen halt dann dein USP. Und das muss man sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen hervorholen. Das war halt so ein Ding, das sehr prägnant hängen geblieben ist aus dem Buch, aber da gibt's ganz viele. Geht's um Ernährung, um Geld, um wie ist man erfolgreich, was macht einen glücklich? Muss man jeden Morgen meditieren oder ins Eisbad gehen? Da kann man einfach so ein bisschen snacken und muss tatsächlich auch nicht durchlesen, sondern man kann einfach immer mal wieder einen Teil, den einen interessiert, von dem Arzt, von dem Künstler oder so lesen. Finde ich ein cooles Buch. Und wie gesagt, weiß nicht, wie viele Folgen, der hat 200, 300 Folgen in seinem Podcast, aber eigentlich immer aus den Persönlichkeiten hat er einfach das Buch dann gespeist. Vielleicht schreiben wir auch mal eins dann. Wenn wir genug Geschichten hier gehört haben.
Ich muss mehr übers Ohr. Also ich merke, es geht vom Ohr besser in mein Gehirn mittlerweile als beim Lesen. Beim Lesen brauche ich wirklich Stille und auch Muße und nicht Jobs, die in meinem Kopf da Raum einnehmen. Deswegen übers Ohr ist dann, die Stimme in meinem Ohr ist dann lauter als die in meinem Kopf. Dann funktioniert das ganz gut. Aber es ist auch nicht ohne.
Wobei Lesen an sich ja schon nicht doof ist.
Nee, gar nicht. So, ist super. Lesen ist toll. Lest, Leute. Lese.
Lesen ist super.
Ja. Lesen macht schlaue Menschen.
Meine Schwester kann es brutal gut.
Ja.
Boah, die liest ja.
Ja.
Keine Ahnung. Buch, das ich 6 Wochen lese.
Also auch in Geschwindigkeit.
So. Ja, ja. Boah, und die weiß es ja dann. Also ist ja nicht so, dass die fliegt.
So wie, ja. Das ist wie vorher. Ich weiß das dann alles auch schon gar nicht. Das ist wie Menschen, die mit mir über Filme sprechen wollen. Oder dann womöglich noch fragen, in welchem Teil das und das passiert. Nun, ich bin froh, wenn ich weiß, dass ich den angeguckt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich
Aber schön, du kannst schon öfters gucken.
Ja, kann ich wirklich. Das, ich merke es immer erst nach ein paar Minuten.
Das ist kleine Anekdote aus meinem Studium. Ich habe mit Gerhard Unger gesprochen gehabt damals. Typograf, holländischer Typograf oder niederländisch. Und der hat Schrift gemacht für Bücher, also Leseschriften. Und dass man einschläft beim Lesen, liegt nicht immer nur daran, dass man müde ist, sondern...
Oder dumm.
Oder dumm. Und dass man langsam liest oder schnell liest, das liegt alles nicht an einem, also oft an einem, nicht an einem selbst, sondern an der Schrift. Es gibt Bücher, die sind super spannend, aber so beschissen zu lesen, weil die Schrift einfach die falsche ist.
Das glaube ich.
Leseschriften sind unglaublich wichtig. Deswegen kann man Bücher verschlingen. Mhm. Auch wenn sie vielleicht nicht so gut geschrieben sind. Und Bücher nicht gut lesen, braucht 6 Wochen dafür, weil die Schrift...
Aber weil ich nicht zur Schrift... Also je nachdem, wer da sitzt, gibt es eine bessere oder eine schlechtere Leseschrift oder gibt's nee, es generell ist,
es gibt es bessere? Generell. Es gibt eine Psychologie hinter dem Aufbau, wie Schriften okay. gebaut ja. sind. Ob dein Gehirn das leisten kann, schnell durchzugehen und zu erfassen oder eben nicht.
Also es gibt generell Menschen wie dich und Dr. Silvi und dann gibt es aber auch noch on top die Hürde Leseschrift. Ja, so.
Und Satz. Also wie breit sind die Bücher, die ist der Satzspiegel? Wirst du müde davon?
Ja, klar, warum soll es bei Büchern nicht geben? Ja. Bei allen anderen Medien auch.
Wir müssen so eine echte gute
Truppe so.
Mädelstruppe, die sozusagen 13 Mal Tschüss sagt und
ja,
immer noch am Schwätzen ist.
Also, da fällt mir gerade noch was ein.
Wir machen das so. Wir machen einfach nochmal eine Brotfolge.
Juhu!
Und dann können wir
dann essen wir vielleicht auch wirklich was.
Dann essen wir wirklich was und werden dem Podcast wieder gerecht. Aber ihr habt ja auch gemeint, so viel Zeit habt ihr nicht dabei. Wir sind jetzt schon bei 1,25.
Ja,
von dem
das
her,
wird ja auch Arbeit für dich jetzt nochmal hier, das ganze Ding.
Ja, aber das, ich hoffe, die Leute, die angefangen zu hören, hören uns jetzt noch dann.
Ja.
Dann war es nicht ganz so langweilig. Nee, cool, dass ihr da wart.
Schön,
kurzweilig.
Ja, sehr.
Und,
es hat Spaß gemacht, danke.
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten,
bis zum nächsten Mal.
Oder
bis
andersrum, dann halt auch vielleicht bei Brot
zu bei Tisch. Bei Brot zu Tisch,
ja.
In der Tübinger Straße, in der alten Heimat, ist doch auch schön.
So, gell? Also.
Klasse.
Wir gehen jetzt, Leute,
wirklich. Also.
Ciao, ciao. Wir sind raus. Macht's gut.